dass er quasi in Afrika den Leuten auch erklären will, was einen da in Europa überhaupt erwartet und dass es nicht so aussieht, dass du da hinkommst und dann ist überall so die geilsten Jobs und so weiter, sondern dass du halt dann weißt, okay, du wirst dann halt wahrscheinlich starke körperliche Arbeit machen und vielleicht nicht so geil bezahlt werden und es wird super schwer sein, überhaupt arbeiten zu dürfen und so. Und was auch krass ist, ist, dass wir immer noch alle so krass nur als TikToker gesehen werden. Es war einfach crazy. Der kommt einfach rein, der ganze Raum einfach alle so, oh mein Gott, und dann hat gefühlt nur er gelabert. Also klar, jeder hat irgendwie so ein bisschen versucht, so Smalltalk zu machen, aber er hat einfach die ganze Zeit irgendwie rumgejoked, gelacht, was auch immer.
Moin, der Gast in der heutigen Corner ist Unternehmer und TikToker Rick Azaz. Mit ihm spreche ich über sein frühes Unternehmertum mit 16, warum es okay ist zu scheitern, sein Aufwachsen in einer Künstlerfamilie und der Erfolg der Plattform TikTok und die Chancen dessen. Viel Spaß! Freunde, wir sind hier im wunderbaren Köln. Ja. Aber ich sitze hier nicht alleine. Mit dabei in der neuen Corner, Rick Azaz.
Was geht ab?
Was geht, Bruder? Schön, dass du da bist, Alter.
Ich freue mich.
Ich freue mich riesig. Das Ding ist, wir haben nie richtig miteinander gesprochen. Wir haben uns immer nur so kurzzeitig auf Events gesehen. Mhm. Und bei den Videodays, da war ich so voll perplex drüber, weil mir war dein Gesicht Begriff. Ich wusste auch von TikTok so, was du machst. Und du kamst so einfach so beiläufig, ich glaube irgendwie vor den Klos oder so. Kamst so, ey, geiler Podcast. Und ich war so, hä? Geil.
Man muss Props geben.
Ich küsse dein Herz. Du bist seit geraumer Zeit auf TikTok übel unterwegs, also eher Vertical Content, gar nicht meine Welt normalerweise. Deswegen werde ich mir heute noch den einen oder anderen Tipp holen, aber kurz mal aufgedröselt in Zahlen. Ja, du hast 2,5 Millionen Follower auf deinem deutschen Channel, du hast noch einen englischen Channel mit 4,8 Millionen Follower.
Der war mal bei 5.
Warum? Was ist passiert?
Ich habe einfach irgendwann beschlossen, hey, ich will eine deutsche Community haben und ich will da voll Gas geben.
Ja.
Und dementsprechend habe ich dann halt einfach fast gar keine Videos mehr auf dem Internationalen gepostet. Also,
weil es angenehmer ist für dich.
Eineinhalb oder zwei Jahre nicht und natürlich geht das dann auch wieder zurück.
Weil es angenehmer ist für dich, auf Deutsch zu arbeiten?
Fokus, einfach Fokus.
Ja.
Das ist so, man denkt sich so, guck mal, du hast eine deutsche Audience, du kannst mit denen sprechen, du kannst mit denen irgendwie, du hast so dieses Community-Feeling und kannst halt coole Sachen machen.
Ja.
Und wenn es so international verteilt ist, dein Video mal in Mexiko viral geht und mal irgendwie in den USA und so, dann ist es nicht so greifbar, weißt du? Und dann ist halt eher so, du bist doch dieser eine Typ von TikTok, machst du nicht diesen Move mit dem Koffer oder bist du nicht der, der auf seine Eier gefallen ist oder so, weißt du? Ist halt dann so, yo, kennst du nicht mal meinen Namen, so, weißt du, ich meine?
Ja.
Deswegen habe ich dann irgendwann umgebrandet.
Also wurde es dir, ist es dir quasi zu unpersönlich gewesen, ein bisschen dieses Internationale?
Genau.
Okay,
also ich finde es auch sehr, sehr nice. Also es gibt ja auch ein paar Kollegen, die das komplett zerreißen, dieses internationale Game und dann so rumreisen und die ganzen Leute in Indien und wo auch immer treffen und so. Aber ich habe immer schon so gedacht, okay, eine Community, wo man so ein Ökosystem drum bauen kann, wo man dann vielleicht irgendwann, keine Ahnung, Dinge machen kann, wo die Community dann irgendwie Teil davon sein kann. Mhm. Und wenn es so verteilt ist, ist es halt echt schwer.
Ging es bei dir so weit, dass du auch so international erkannt wurdest? Also, keine Ahnung, falls du mal in England warst oder in...
Safe, aber ich meine, das ist auch mit deutschem Content immer wieder der Fall, weil der die ganze Zeit eher Touris unterwegs
ist. Okay, wer ist
das auf jeden
von
Fall.
Touris?
Aber ich hatte das tatsächlich damals, in der Zeit, wo ich da komplett viral gegangen bin, hatte ich das auch in London und so weiter, dass man halt einfach erkannt wird.
Das ist krass.
Da hatte man halt Videos mit so 90 Millionen Aufrufen und so, das war crazy.
Das ist halt so funny, weil ich sag mal, aus dem deutschen Raum werden, also kommen so selten so internationale Stars voraus, weißt du? Und das ist mir aufgefallen, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen. Aber Junge, der immer tanzt und dann sein Afro zeigt,
ja.
Bruder, der ist ja einfach crazy.
Das ist richtig crazy. Ich war gerade in Afrika tatsächlich und habe da einfach mit so einem Typen auf der Straße gequatscht und so. Und der meinte, ja, ich habe gehört, du machst TikTok, bla bla bla. Also er hat es über meinen Dad gehört.
Ja.
Und dann habe ich einfach nur gemeint, so, hey, kennst du den Typen mit dem Afro? Und der so, ja, ja, safe.
Das ist crazy. Dein Dad kommt aus dem Benin, ne?
Genau, Benin.
Und da warst du jetzt vor kurzem, bist du häufiger da?
Nee, das war mein allererstes Mal tatsächlich.
Ah, ehrlich, wie war's?
Crazy. Alter, das war wirklich einfach eine komplett andere Welt.
Mhm.
Also ich habe so ein bisschen verglichen mit so ein bisschen Bali-Vibes, aber halt ohne Tourismus. Also
es sah
halt
auch voll geil aus irgendwie. Ich habe so ich habe natürlich deinen letzten TikToks auch so ein bisschen geschaut. Da warst du ja, bist du ja hingereist mit der Theresa.
Mhm.
Und ihr habt da deinen Dad besucht. Und der Dad ist, glaube ich, wenn ich es richtig habe hier in meiner Recherche, ist Reggae-Musiker.
Ja, richtig.
Übel cool.
Alter, krass, hast du auch Musikvideos und so angeschaut.
Ja, yeah, ein bisschen durchgecheckt. Ich habe es gefeiert, ich finde das geil. Und dann warst du da in Benin. Das sah echt total geil aus, Alter.
Crazy. Also mein Vater, muss dir vorstellen, ich habe jetzt auch ein bisschen länger mit ihm gequatscht, weil das Ding ist, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Mhm. Also meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Da war ich wahrscheinlich so 4 oder so. Also ich bin zum großen Teil mit meiner Mom aufgewachsen. Und mein Dad war eher immer wie so ein Homie von mir, weißt du, der anruft, hey, hast du Bock, lass uns mal treffen, wir gehen Döner essen oder so.
Geil.
Und dann nach so 2 Stunden, ja, ich muss jetzt wieder nach Landshut fahren, ist noch ein langer Weg, ja, wir sehen uns dann. Und dann irgendwann mal wieder einfach reingecallt, so, ja, wie geht's und so, ist halt eher so ein Verhältnis gewesen. Aber jetzt war es halt das erste Mal, dass man wirklich so ultra lange Zeit miteinander verbracht hat. Und der hat halt jetzt die letzten 10 Tage dann uns komplett so jeden Tag Essen gekocht, uns überall rumgefahren, die ganze Zeit den Touri-Guide gemacht und so. Und das war einfach richtig, richtig cool. Und da, um aufs Thema zurückzukommen, ich habe einfach erfahren, wie er damals nach Deutschland gekommen ist. Richtig crazy. Hat sich einfach über die Zeit 1000 Euro angespart, um damit nach Europa zu kommen. Das war super.
Ist er, einfach, ist er dann einfach rübergeflogen?
Ich glaube, er ist rübergeflogen, ja. Aber ich weiß nicht genau, wie er es genau gemacht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er geflogen ist.
Geil.
Also ich habe da diesbezüglich nicht so weit danach gefragt, aber er hat dann quasi versucht, sich damit was aufzubauen. Und er ist auch jetzt so ein Verfechter davon, dass er quasi in Afrika den Leuten auch erklären will, was einen da in Europa überhaupt erwartet. Und dass es nicht so aussieht, dass du da hinkommst und dann ist überall sind die geilsten Jobs und so weiter, sondern dass du halt dann weißt, okay, du wirst dann halt wahrscheinlich starke körperliche Arbeit machen und vielleicht nicht so geil bezahlt werden und es wird super schwer sein, überhaupt arbeiten zu dürfen und so. Und es war super interessant, das einfach mal so zu hören. Aber bei ihm ist ja immer diese Musikkomponente und hat dann auch in Deutschland überall auf den ganzen Reggae-Festivals und überall ist er aufgetreten und immer irgendwelche Afrika-Festivals und so. Also ja, jetzt hat er sein Lebensziel erreicht und da sein Haus gebaut.
Bist du selber auch so musikalisch affin? Also hast du da so ein bisschen was mitbekommen? Weil deine Mom ist ja, glaube ich, Musiklehrerin.
Genau, richtig.
Hast du da auch, Alter, wurdest du da auch durchgeprügelt?
Ich habe 4 Jahre lang Schlagzeug gespielt tatsächlich.
Geil.
Und ich hatte da auch damals meine eigene Band und wir haben auch einen eigenen Song aufgenommen im Studio und so. Boah, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt. Wie die hieß damals, ehrlich gesagt. Ich hab's vergessen.
Schade.
Aber wir hatten damals, ich habe auf jeden Fall einen Song aufgenommen, den dann in der Schule so auf CDs und so verteilt, sogar an meine Lehrer und so.
Einfach geplagt.
Das war crazy. Und das halt im Studio von meinem Dad damals aufgenommen. Und ja, aber bei mir war es immer so, ich habe sehr viele verschiedene Talente so verfolgt und irgendwann habe ich mich gegen die Musik entschieden.
Mhm.
Also, das heißt nicht, dass ich nicht jemals wieder Musik machen werde, aber
nicht, es wäre doch geil.
Voll. Also, ist auch wieder so ein Community-Ding. Ich glaube halt, alles, was so in diesen Kosmos reinpasst, ist geil.
Ja.
Es muss halt Sinn ergeben.
Es ist ja auch irgendwo einfach so Kunst und Kultur und ich denke, jeder sollte sich so das freihalten. Ich finde es auch zum Beispiel geil, wenn Leute sich noch irgendwie mit Mitte 30 sagen, ey, ich will noch mal Mucke machen oder so. Oder irgendeine Art von Kunst noch mal ausleben. Warum nicht?
Und es wäre der größte Traum meines Dads. Also das hat er mir noch 10-mal gesagt. So, ich glaube, mein Dad checkt schon, dass es bei mir abgeht und so. Aber es ist, also wenn er wüsste, dass ich jetzt Musiker bin und ich eine Show ausfülle mit Leuten, dann wäre
dann
würde er sich denken, oh mein Gott, der Typ hat alles gerissen.
Ah, wie geil, ey. Wie kamst du auf die Idee anzufangen mit diesem Tricks and Trick? Also du bist ja sowieso in diesem Akrobatik-Ding so unterwegs, hast du diesen großartigen, bist du mit dem Koffertrick irgendwie voll viral gegangen.
Ja.
So, eigentlich kennt man den Gag von so Pantomime-Sachen, ne? Aber das ist ja ultra crazy gegangen. Ab welchem Punkt hast du gemerkt, oh fuck, diese Dynamik so auf TikTok geht übel krass nach vorne und es funktioniert?
Das ist crazy eigentlich, weil ich weiß nicht, ich habe damals angefangen ja mit diesem internationalen Kanal, wo ich halt wenig geredet habe und was auch immer, aber ich hatte schon immer, also ich war quasi, ich muss ein bisschen weiter hinten anfangen, ich war Showartist und so Sportmodel und ich habe halt quasi für Firmen wie Bogner und sowas davor schon in St. Moritz irgendwie crazy Flips gemacht auf irgendwelchen Trampolinen, was auch immer, was dann so Covershooting-Sachen waren und so. Und dafür habe ich mir halt super viele verschiedene Tricks und Skills angeeignet.
Ja.
Und auf der anderen Seite wollte ich halt immer nicht nur Künstler sein und auf der Bühne stehen und so, weil ich mir immer gedacht habe, was, wenn ich mich mal verletze. Und deswegen habe ich immer so diesen Marketing-Aspekt gehabt und immer versucht, irgendwas selber aufzubauen. Ob es jetzt ein Klamottenlabel war oder eine Künstleragentur und so. Und da war ich halt so in diesem Marketing-Ding drin.
Mhm.
Und zu dem Zeitpunkt, als ich mit TikTok angefangen hatte, habe ich halt gerade wieder versucht, so ein Label aufzubauen und so. Und habe mir gedacht, das ist doch das perfekte Marketing, wenn ich so virale Videos habe, die, keine Ahnung, organisch Reichweite bekommen. Und deswegen habe ich dann tatsächlich damit angefangen. Aber dadurch, dass sie dann so international viral gegangen sind, habe ich mir gedacht, hey, was macht das jetzt für einen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie Klamotten irgendwie international irgendwo verkaufe? Mhm. Und dann kamen halt so die ersten Placements und so rein und dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt TikToker.
Also war die Grundidee eigentlich immer so, ey, ich würde voll gerne so ein eigenes Klamottenlabel aufbauen.
Zum Beispiel, genau. Also wie gesagt, es gab verschiedene Wege. Bei mir ist es auch immer so, ich bin sehr schnell so, dass ich wieder den nächsten Step gehen will und wieder was Neues machen will. Und zu dem Zeitpunkt war es halt eben quasi die Klamottenmarke. Die war aber auch wieder gekoppelt mit so einer Fitness-App. Das hieß damals Acrofit, die Klamottenmarke. Und die App, die wir gemacht haben, hieß Accept-App.
Aber ist es das Ding, was so ein bisschen schief gegangen ist? Damals, genau. Als du Safe. 16 warst, hast du das gegründet, richtig?
Nee, das war das davor.
Das war das davor! Also, ist zweimal mal schief gegangen.
Ja, also die andere Klamottenmarke ist jetzt so ungefähr so 5 Jahre her oder so. Ja. Das mit dem, wo ich 16 war, das war der allererste Versuch. Mhm. Da dachte ich mir, okay, geil, also wir hatten so eine Art Tanzcrew, dann haben wir halt so T-Shirts dafür designt, dann habe ich das in der Schule getragen und alle meinten so, voll fresh, das würde ich mir sofort kaufen. Und ich dachte mir direkt so, oh, ich mache ein Business draus, ja, geil, Alter.
Klar.
Und habe dann halt einen Steuerberater gesucht und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich immer am Flughafen in München so eine Dame aus China getroffen, Schnittmuster ausgetauscht, die besten Stoffe und alles, irgendwie so Modalstoff, der fühlt sich so ultra geil an. Und dann haben wir halt so verschiedenste Fits gehabt. Und dann war es halt so, okay, yo, ein T-Shirt müsstest du eigentlich jetzt so für 40 Euro, 50 Euro mindestens verkaufen. Und wir waren halt so in der Schule und kein Mensch hat zu dem Zeitpunkt so viel Geld ausgeben wollen für ein T-Shirt. Und dann war es halt so, okay, fuck, komplett gescheitert.
Yeah.
Und dann halt so nach 2 Jahren oder so haben wir gesagt, okay, jetzt reicht's, das macht keinen Sinn.
Aber ist doch fein, das sind so erste Learnings eigentlich.
Absolut.
Eigentlich ist es ja krass, dass du in dem Alter schon so sagst, so, ey, ich hab Bock, irgendwas Eigenes aufzubauen. Sei es Label oder so ein Programm mit Tanzkursen und Tutorials und sowas.
Ja.
Finde ich eigentlich einen coolen Move. Und ich finde, und das ist ein wichtiges Learning, Freunde, ihr könnt auch immer noch erfolgreich sein. Ihr dürft auch mal gerne scheitern im Leben. Ja? Ein kleines Step back ist immer nicht schlimm.
Ja, und ich bin auch sehr happy, dass diese ganzen Fehler alle passiert sind, weil im Endeffekt hat man dadurch gelernt und es waren halt auch immer, wie soll ich sagen, die Preis-Ranges waren jetzt noch nicht so crazy. Mhm. Also es war ja immer irgendwie Geld, das ich selber auftreiben konnte, was ich da reingesteckt habe. Ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen Investor-Money oder irgendwas gespielt, bin dann irgendwie insolvent gegangen oder so. Und dadurch habe ich halt jetzt quasi die Erfahrung gesammelt.
So Leute abgezogen, so, aber ich habe mir Geld geliehen, bin komplett broke gegangen, bin ich ein bisschen abgezogen.
Gott sei Dank nicht.
Du warst auf dem Gymnasium. Hier steht aus einem Interview heraus, dass du in der Grundschule einen Schnitt von 2,0 hattest, aber irgendwann später auf dem Gymnasium hast du gesagt, ey, ich mach so viel wie geht, damit ich mich so auf meinen eigenen Schnitt konzentrieren kann, der Spaß macht.
Ja, man muss halt dazu sagen, ich habe halt neben der Schule, im Gegensatz zu meinen Klassenkameraden, also man muss sagen, ich war im Speckgürtel von München auf der Schule, okay? Mhm. Das waren halt alles so Leute, ich erinnere mich noch, Shoutouts gehen raus an Floyd, so Leute, die einfach so mit Gucci-Gürtel und alles in die Schule reingelaufen sind. Und dachte ich dir einfach so, what the fuck?
Warum?
Bro? Wie? Also ich meine, ich habe mir einfach nur gedacht, yo, keine Ahnung, irgendwie muss ich quasi, wenn ich auch so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie Gas geben will, dann muss ich halt mein eigenes Geld verdienen. Das war relativ früh bei mir klar, weil bei mir in der Familie ist wirklich auf der Seite meiner Mutter, also nicht auf der Seite meiner Mutter, also auf unserer Seite, sagen wir mal so, meine Mutter, mein Vater und so, da ist jetzt nicht wirklich viel Geld. Mhm. Verstehst du?
Ja.
Und deswegen habe ich halt neben der Schule schon immer direkt angefangen, Geld zu verdienen. Und bei mir ging es halt dann Gott sei Dank direkt mit diesen Shows und so los. Da habe ich wirklich als professioneller Artist schon neben der Schule gearbeitet. Und habe halt dann wirklich Shows gemacht, wo ich teilweise für eine Diablo-Show, wo ich so 3 Minuten Diablo bei Amazon oder so gespielt habe, habe ich dann so teilweise 600 bis 1200 Euro bekommen. Oder so.
Bro, das ist ja abgerippt, Junge.
Ja, aber weißt du, in diesem Bereich und dann war mir halt klar, okay, ich will ein selbstständiger Typ sein und immer mein Geld irgendwie selbst verdienen. Und seitdem habe ich auch noch nie einen richtigen Job gehabt.
Aber du erzählst gerade beispielsweise von Floyd, der mit dem Gucci-Gürtel da in die Schule reinkam.
I'm sorry, Bro.
Ist das so ein Klischee-München-Ding, dass Materialismus so eine große Rolle spielt?
Nein, es hat nicht jeder einen Gucci-Gürtel an. Aber ich meine jetzt nur, das ist nur ein Beispiel für die Schule, auf der ich war. Weil es halt, du musst dir halt vorstellen, meine ganzen Homies und so, ich bin in der Messestadt aufgewachsen, ich war so das komplette Neubauviertel, nur Ausländer und was auch immer. Unser Haus war ein wunderschönes Mehrfamilien-Ding, also kein Mehrfamilienhaus, sondern mehrere Wohnungen und so, aber es waren halt so ein Mehrgenerationswohnen und so. Weißt du, da waren halt, es war alles super sozial, die Leute haben alle am Haus mitgebaut, die haben die Schuppen selber gebaut, wir hatten Solarzellen auf dem Dach, wir hatten einen Kinderkeller, wo man gespielt hat als Kind, dann hatte man ein Gäste-Apartment, was man ausmieten konnte und so. Also einfach so ein komplettes Sozialkonstrukt. So.
Geil.
Also meine Kindheit unglaublich schön, aber dann komme ich halt auf diese Schule von, yo, jeder trägt einfach die abgerippten Klamotten von, keine Ahnung, dem großen Bruder oder von irgendwem, zu, okay, jeder läuft mit der Woolrich-Jacke und allem in die Schule rein, weil es halt eben Speckmantel war. So, weißt du, die Leute, die dort auf die Schule gegangen sind, waren halt alle dicken Haus, was auch immer, unterwegs, gefühlt. Also nicht jeder wahrscheinlich, aber so war so das Feeling. Und da waren wir halt immer die Kids aus der Messestadt, die halt einfach da so broke angerockt.
Wurde das häufig thematisiert, auch als du jünger warst? Also war das...
Es war auf jeden Fall
ein Thema. Wurden diese Unterschiede gemacht?
War auf jeden Fall ein Thema, aber ich habe, glaube ich, mein Bestes gegeben, dass man es mir jetzt nicht so ansieht, weil ich habe halt dann, keine Ahnung, ich habe dann so Thrift-Shopping-mäßig so auf dem Flohmarkt mir freshe Sachen geholt und habe die dann mit Nieten und so selber gepimpt und so und stuff. Also mir ging es nie in dem Sinne schlecht so, aber ich habe halt immer irgendwie versucht, meinen Weg zu finden oder halt, wie gesagt, mein Geld einfach selber zu verdienen. Also, hab dann auch studiert, privat, hab's mir auch selber finanziert.
Was
also,
hast du studiert?
Sportmanagement.
Sportmanagement.
Ja.
Wie viel hast du daraus noch so mitgenommen?
Einfach die Begriffe, damit ich mich auf LinkedIn zurechtfinde.
Du bist nämlich einer der Leute, die so voll auf LinkedIn unterwegs sind oder so richtig krass auf LinkedIn schwören.
Ja, also ich schwöre jetzt nicht so krass drauf, aber ich bin halt, ich sehe mich selber schon so auch als Unternehmer und dementsprechend kann ich halt super gut so mit Leuten auf Bühnen Talks machen und so weiter. Ich gehe da voll auf, ich habe da voll Bock drauf, den Leuten zu erklären, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Shortform, wie funktioniert Longform, Retention-Graphen und den ganzen Stuff, wo man halt dann einfach auch ein bisschen eher auf den Kunden drauf eingehen kann, wo man sagt, yo, du hast eine Brand und willst sie bewerben mit einem Influencer, dann mach doch dies und das, damit es halt auch wirklich funktioniert, dass es halt kein Mismatch ist und so. Und ich glaube, sehr viele Creator sind halt nicht so in diesem Marketing-Bereich unterwegs. Die denken sich halt einfach so, yo, ich nehme die Kohle mit so. Und, Hauptsache, man merkt jetzt nicht so krass, dass es eine Brand ist oder was auch immer.
Yeah.
Und ich glaube, deswegen funktioniert LinkedIn eigentlich relativ gut bei mir, weil ich halt denen ihre Sprache so ein bisschen sprechen kann.
Wie gut läuft Authentizität von Influencern mit dem ganzen Business-Ding zusammen? Also mal so gesehen, weil es ist ja immer dieser Blick von außen, den so viele Viewer haben oder so Zuschauer haben, die sich dann die Sorgen machen, ey, da wird jetzt total Kommerz oder macht immer mehr Werbung etc. pp. Wie bleibt man immer noch authentisch und verdient marketingmäßig trotzdem gut Kohle oder macht gutes Marketing?
Das ist halt wirklich das Ding. Ich glaube, langfristig ist es halt am geilsten, wenn du eigene Produkte hast. So, wo du halt so 100% dahinter stehst und so. Also ich feiere halt Leute wie Sallys Welt und so richtig, die einfach so ein Universum bauen die und einfach keine, crazy. Also die wirklich wenig Brandpartner brauchen, weil die halt einfach alles selber machen. Also das wäre natürlich absolutes Goal, aber ich merke es ja jetzt selber mit eigener Klamottenmarke und was auch immer ist, du gehst ja ultra in Vorleistung, du bist die ganze Zeit mit Risiko unterwegs und so weiter und es ist halt, also vor allem, wenn du halt geile Qualität abliefern willst und sowas, ist jetzt auch nicht günstig und so und dementsprechend ist es natürlich schon nice, wenn man einen Partner hat, die eben die Vision supporten, aber ich finde, solange der Kunde als Enabler auftritt und halt quasi sagt, yo, ich will den Content besser machen für die Zuschauer, dann finde ich es in Ordnung und wenn du halt mit den Werten von einem Unternehmen, wenn du dahinter stehen kannst und sagen kannst, hey, das ist ein geiles Produkt, okay, aber wenn es halt jetzt zu sehr so, yo, man merkt dir schon an, du benutzt den Scheiß selber nicht und so weiter, dann ist halt wack.
Gibt es Unternehmen, wo du von vornherein sagen würdest, oh, mit denen auf gar keinen Fall? Also safe, alleine schon safe, vom safe. Image her?
Safe, ich hab sehr, sehr viele Sachen abgelehnt, vor allem, weil das Problem ist halt auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier thematisieren will, aber am Ende des Tages wird es einem wieder so negativ ausgelegt. Aber ich meine, ich habe schon verschiedene Sachen gemacht, die halt für einen guten Zweck sind, was auch immer.
Mhm.
Und die Sachen schließen automatisch halt auch Brandpartner aus für mich. Und ich bin selber zum Beispiel Vegetarier und so weiter. Und
du könntest jetzt nicht irgendwie für Salami-Sticks Werbung machen.
Ich habe super viel so Fast-Food-Sachen abgelehnt, weil ich halt einfach gesagt habe, okay, keine Ahnung, das ist einfach nicht das, was ich bin. So.
Mhm.
Und natürlich, wenn es jetzt irgendwie gegen, wenn es halt irgendwie so krass Ja, einfach alle Sachen, die moralisch irgendwie so verwerflich sind und so. Und ja, ich bin halt, ich habe auch noch eine relativ junge Audience, weiß ich meine. Und voll, dann auch allein schon so Alkoholsachen und so auch immer sehr, sehr kritisch. Also da bin ich auch eigentlich weg. Und so, es gibt halt diverse Sachen, wo ich,
hast du
aber man hat immer so ein bisschen Angst, so irgendwas zu sagen, weil am Ende wird es so geschnitten. Und dann so, oh, du warst auf dem Event oder hinten war ein Backstand oder so.
Ja, nein, aber ich finde so, das ist eigentlich der richtige Weg. Wenn du nicht aktiv Werbung dafür gemacht hast, so, dann passiert ja nichts. Daher ist ja alles fein. Und ich finde es trotzdem, im Nachhinein kannst du ja früher für etwas Werbung gemacht haben, in dem, über das du mittlerweile dann umgedacht
genau,
hast. Das ist ja voll in Ordnung.
Ja,
ja, voll,
aber ich meine so Temu, Shein und so ein Stuff sowieso. Also es gibt einfach Dinge, da weiß man, ist klar, das kann man nicht machen und will man auch nicht machen. Also
wie, ich sag mal, du bist ja eher dann in dieser TikToker-Branche oder Schiene so unterwegs. Ihr seid ja auch nochmal so eine ganz eigene Bubble für euch.
Voll, deswegen, ich bin auch echt so, ja, also ich fühle mich geehrt, dass ich hier bin.
Ey,
ich habe mir gedacht so, okay, also deine Zuschauer werden wahrscheinlich sich denken, wer ist dieser Typ, was macht der eigentlich?
Guck mal, das ist das Geile so auch, guck mal, wir haben ja, ich weiß nicht, inwiefern du meinen Shit verfolgt hast oder weißt du, aus welcher Ecke ich komme. Also, ja, Rick Azars, komm vorbei. Und so, Rick Azars, was macht der nochmal? So, und das ist, weil wir alle auf dieser Twitch-Wave so übel unterwegs sind.
100%.
Und alle kaum so, natürlich, wir kriegen auch TikTok mit. So. Aber wir gucken nicht so explizit immer so spezielle Creator, sondern wir kriegen dann diese ganzen Hypes mit, keine Ahnung, wenn der Sheng wieder einen Hawachi macht oder wenn irgendwelche anderen Trends ablaufen. Ja. So, diese Insider haben wir dann natürlich auch drin. Aber so explizite Creator, wir sind halt, eigentlich, wenn man so will, oder so sagen will, sind wir so die klassischen so For You-Page-Camper.
Ja, verstehe.
So, da wird mal da irgendwas reingespielt. Und an sich bist du schon ein Begriff, so. Aber die Leute, die müssen erst, man muss erst mal zeigen, ach er, und ja, so, so auf den, die kenne ich auch voll viel so von den Events und sowas.
Ja. Und das ist, dann, das ist echt so ein Ding, es ist super schwierig, also wir fliegen komplett unterm Radar, also ich glaube, es gibt so eine ganze Community an Leuten, die ähnlich sind wie ich so,
mhm,
und ich glaube, wir sind wirklich noch komplett unterm Radar und klar, man sieht sich dann auf Events und so weiter, ja, und so fort, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Welten sich jetzt nicht so krass überschneiden aktuell.
No, leider noch nicht.
Noch
ich fände es geil, wenn es mehr so würde.
Voll. Ich bin deswegen nach Köln gekommen, aber irgendwie hänge ich trotzdem mit den gleichen Leuten.
Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr. Das muss man versuchen, dann zu öffnen und das funktioniert am besten wirklich durch diese Events, I guess.
Ja.
Wir hatten aber, ich habe jetzt in den letzten Folgen wirklich sehr viele, also vermehrt TikToker am Start. Ich hatte hier Kim ist in the Mood, hatte ich da. Mhm. Ultra funny. Dann jetzt die Folge vor deiner war mit Levi Pinel.
Ah, doch, Levi. Ja,
das hat mich jetzt gewundert.
Mit der Insel und so, mit den, ist es nicht der sagt, so viel kostet eine Insel zu kaufen, etc. Und das ist, nein?
Weiß ich, hat irgendwas mit der Insel gemacht?
Okay, vergiss es. Ich weiß es. Doch, der immer so in sein Telefon so.
Ja, der in sein Telefon reinredet und immer.
Vielleicht habe ich auch mit der Insel vergangen.
Diese Network-Marketing-Geschichte mit den Staubsaugern aus
der Genau, genau.
Diese Weißmilben an der Decke und so, das Levi. Und,
Aber du musst sehen, ich kenne meine eigene Community nicht so
gut.
Weil ich schaue selber eigentlich fast kein, also so Shortform und so, ich gebe mir das selber gar nicht. Ich lasse mich immer informieren von Theresa und allen anderen, so, weil erstmal, es zieht meine Zeit, ich schaffe weniger Content, was auch immer. Und man hat irgendwann so sein Content-Ding gefunden und macht seinen eigenen Stuff, unabhängig von den ganzen Trends und Sachen, die so abgehen.
Ja.
Und deswegen bin ich da gar nicht so krass. Und was auch krass ist, ist, dass wir immer noch alle so krass nur als TikToker gesehen werden. So,
voll.
Dabei
ja,
haben wir ja schon.
Ihr habt alle so YouTube-Channels und so shit, ja.
Longform-Views gemacht.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich glaube, der große Punkt, weswegen das jetzt beispielsweise mein Freundeskreis nicht so krass auf den Schirm bekommt, ist auch die Art und Weise, in welche Zielgruppe es reingespielt
genau,
wird vom
das
Algorithmus
ist eben
her.
Das, ja.
Bei euch ist es ja eher jünger. Ich sag mal, bei uns ist der Altersschnitt der Viewer halt so bei, keine Ahnung, 21, 22.
Voll.
So, bei euch wird es eher so in die jüngere Richtung gehen. Ich schätze mal so 14, 15, 16.
Ja, safe.
So, und ich glaube, da macht es dann immer so den großen Unterschied.
Voll. Ja, es ist auch für uns so ein bisschen schwierig, also ich rede jetzt mal für mich, also bei mir ist es so, ich liebe das, eine junge Audience zu haben, weil ich das Gefühl habe, ich kann so als Vorbild vorangehen, ich kann eine Generation prägen so und auch diese ganze Tricks mit Rick-Geschichte und so, ich habe halt wirklich so viele Leute getroffen, die wegen mir irgendwie angefangen haben mit so Akrobatik-Stuff und dann irgendwie Flickflacks gelernt haben, Backflips und so, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, wie geil. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man schon auch gerne sich so weiterentwickeln will und sagen will, okay, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade so eine Serie gelauncht, AirTag Fang XXL, was halt eigentlich, also wenn man jetzt so AirTag Fang hört und so, dann klingt es halt sehr, sehr jung und so, aber auf der anderen Seite ist es halt schon ganz cool produziert jetzt so. Ist halt so, ich laufe halt weg und im Endeffekt, ich habe mit Otto zum Beispiel The Catch gedreht. Da war ich jetzt quasi bei Otto seiner Serie mit dabei. Und ich habe einfach beim Drehen gemerkt, okay, das ist für eine ganz andere Zielgruppe vom Alter her, aber im Endeffekt machen die das gleiche wie wir. Also crazy. Das gleiche Format, bloß meine Thumbnails sind halt viel jünger und natürlich das, was wir drin machen, ist natürlich auch viel jünger so. Da gibt es vielleicht irgendwelche Jokes, wo ich irgendwelche Dinge mache und ich bin jetzt nicht am Fährten lesen oder so die ganze Zeit.
Yeah.
Aber im Endeffekt so, vom Gefühl her war es schon recht ähnlich. So.
Aber wenn du das von außen betrachtest, jetzt wenn du beispielsweise den Content von wie du sagst, Otto anschaust und dein Content, merkst du da einen klaren Unterschied vom Schnittstil
und
von der Art und Weise?
Viel langsamer und so. Bei uns alles so Fast Pace, in die Fresse, tak, tak, tak und so, oh mein Gott. Und halt viel mehr so auf emotional stuff.
Mhm.
Und das andere ist natürlich halt wesentlich erwachsener und viel mehr dieses. Aber ich habe jetzt auch unter der Folge jetzt die ganze Zeit so gelesen, dass sie es halt so mit Manhunt verglichen haben und mit solchen Dingen so, wo ich mir gedacht habe, da gibt es schon ein paar, die auf jeden Fall jetzt gesehen haben, okay, ja, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Aber wie gesagt, ist trotzdem noch sehr jung gemacht. Es ist bei mir auch mit Absicht noch jung gemacht. Ich will halt, dass es irgendwie so ein langsames Mitwachsen der Community ist, anstatt dass ich jetzt sage, okay Leute, ihr seid alle raus, ich mache jetzt nur noch Content für Alte. So.
Ich glaube, das ist auch eher eben, ich glaube, das ist sogar der smartere Weg, weil du da erstmal nochmal viel mehr das Potenzial hast, dass die Community halt mitwächst, so mit dir aufwächst und dass du da so eine coole Dynamik rausbauen kannst, wenn ich beispielsweise vergleiche mit einem Gronkh oder so, der halt
oder Paluten,
die seit Ewigkeiten dabei sind, so eine ganze Generation so mitgeprägt haben, so und die sind jetzt alle so halt keine Ahnung älter geworden, aber sind immer noch so am Start, sind immer noch so, es sind so richtige Geschichten dahinter, die Leute halt mit dir verbinden. Da muss man stellenweise natürlich aufpassen, dass nicht in dieses Parasoziale reinrutscht.
Ja.
Ist das in TikTok-Ding auch ein Thema, dass die Leute halt wirklich denken, weil ihr halt so ein bisschen nah dran seid und vielleicht die jüngere Community noch nicht so das Gefühl hat, wie diese Beziehung zwischen Content Creator und Viewern halt
das
ist.
Ding ist, ich bin glaube ich auch echt, ich bin da sehr, sehr crazy unterwegs. Also für mich ist es einfach so, als wenn ich einen Homie auf der Straße treffe, jedes Mal. Also zum Beispiel Theresa ist so, die ist so ein bisschen socially awkward, wenn sie jemanden kennt und so, weißt du, also sobald irgendwelche Zuschauer kommen und so, und dann labern die mit mir, was auch immer, Theresa ist dann schon immer so 30 Meter weiter und steht irgendwo an der Ecke, schaut in ihr Handy, macht ihr Ding so, weil sie einfach overwhelmed ist, wenn so 10 Leute auf sie einschreien und sagen, hey, Theresa, was geht ab, lass Fotos machen. Bei mir ist er immer direkt so, yo, was geht, alles cool und so. Und definitiv parasozial. Ist halt so, die haben das Gefühl, sie sind bei uns bei allem dabei. Wir haben ja auch sehr lange wirklich sehr lifestyleigen Content gemacht, wo wir die wirklich überall hin mitgenommen haben, in unsere Wohnung, was wir essen, wie wir leben, ob wir einen Hund holen oder nicht und so. Weißt du, ich meine, das war wirklich, die waren überall dabei. Und in dem Fall war es dann auch so, du triffst dich und die wissen halt genau, was du gerade gemacht hast gestern. So.
Ist es eine Dynamik, die dir auch stellenweise mal so ein bisschen Sorgen macht, dass du sagst, ey, wie viel zeigt man vielleicht ein bisschen zu viel, wissen die Leute zu viel und in der Art und Weise, wie die Leute auch auf dich zugehen?
Also jetzt mehrere Beispiele. Also einmal, wir hatten zum Beispiel in Berlin, als wir da in dieser Flyhouse-WG super viral gegangen sind, hatten wir eine Kamera an der Tür, wir hatten einen Zweiteingang und so weiter und haben es immer so gedribbelt, dass wenn uns Leute hinterherlaufen, wir irgendwie in dieses Haus reinkommen, ohne dass jemand checkt, wo wir wohnen. Auch irgendwie versucht, dass die Namen nicht die gleichen Namen sind, die an der Tür stehen und so weiter. Aber es ist wirklich, also das ist der Pain. Wir hatten das ein, zweimal, dass Leute da mit Geschenk oder sowas kurz vor Weihnachten vor der Tür stehen und uns irgendwas schenken, so im 5. Stock oben irgendwo, stehen die dann einfach so und sagen, hey, wir wollten gerne, könnt ihr das in einem Video aufmachen? So, what the fuck, was war so vorbei? Der Haustür.
Ja.
Also schon sehr, kann sehr unangenehm werden. Da passen wir schon echt gut auf, dass die Leute nicht wissen, wo wir jetzt genau wohnen, was auch immer. Und was auch nochmal so ein Ding ist, wo man echt aufpasst, ist zum Beispiel, wir haben halt mal so eine Diät zum Beispiel gemacht, Theresa und ich, so einfach, weil wir selber gesagt haben, hey, wir wollen jetzt fit werden für den Sommer, was auch immer, haben halt irgendwie, keine Ahnung, wirklich so Wasserfasten-Style-mäßig Diät gemacht und richtig krass durchgezogen. Und dann halt mit super wenig Kalorien. Und das, also es war schon, war crazy. Und dann haben wir halt eine Zuschauerin zu Hause getroffen, die alles über uns wusste, was auch immer. Die war so dünn und hat aber in dem Zeitpunkt dann auch gesagt, yo, ich esse jetzt nur noch Kaugummi oder was auch immer, und hat halt einfach die Diät mit durchgezogen. Ach, so, wo wir uns gedacht haben, what the fuck, das war nicht das Ziel der Sache. So, yeah. Wir wollten einfach nur dokumentieren, was wir jetzt gerade durchleben und wo es bei uns gerade hingeht. Mhm. Und wenn du dann überlegst, dass junge Leute so geinfluenced sind, dass sie dann im Endeffekt den gleichen Lifestyle nachkopieren, kann es halt super gefährlich sein. Deswegen ist halt auch super wichtig, halt natürlich auf so Alkoholplacement und solche Sachen komplett zu verzichten. Selbst wenn ich hin und wieder mal einen trinke, so auf einem Event und so, muss ich halt aufpassen, was ich der jungen Generation so mitgebe. Weißt du, was ich meine? Also, aber das ist so eine Sache, die bei mir richtig...
Ich finde dieses Beispiel mit dem Mädel jetzt also voll krass. Macht dir sowas Angst, so zu sehen, ey, scheiße? Oder sind das so Reality-Checks, wo du merkst, oh Mann, das, ich muss echt gucken, was für eine Dynamik das annehmen kann?
Voll, aber ich glaube halt, dadurch, dass ich schon davor meine ganzen Erfahrungen gemacht habe und jetzt nicht ganz jung da reingegangen bin. Yeah. Also super viele wachsen ja aus dem Kinderzimmer da in diese Content-Geschichte rein und nehmen dann halt auch ihre ganzen Eskapaden und alles auf, was sie halt so im Leben erleben. Weil ich meine, als Jugendlicher so, ganz jung, habe ich auch verrücktesten Dinge gemacht. Also wenn ich da eine Kamera in der Hand gehabt hätte, wäre ganz schlimm gewesen.
Ja, voll.
Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich da so ein bisschen drüber hinaus weg bin und halt jetzt einfach die Möglichkeit habe, eben ein gutes Role Model zu sein.
Ja.
Und das versuche ich halt so zu nutzen. Das versuche ich halt überall irgendwie klar zu machen in meinem Content. So, yo, probier neue Dinge aus, wachse über dich hinaus. Deine Talente werden dir im Leben irgendwann was bringen. So. Mhm. Selbst wenn du jetzt nicht der Krasseste in der Schule bist und sowas, dann mach das, wo du halt Bock drauf hast und so. Und dann wird es trotzdem irgendwie klappen. So, das ist halt so mein Ding, wo ich versuche, die zu prägen. Aber ich sehe halt sehr, sehr oft Beispiele von Kollegen oder Leuten, die halt auch in dieser Szene sind, wo ich mir denke, what the fuck, wie konntest du das hochladen?
Yeah.
Also, was hast du dir dabei gedacht? Yeah. Weil es halt einfach ganz, ganz crazy sein kann.
Wenn du jetzt selber Kinder hättest, ich meine, du hast mal gestatet, du hast selber das erste Mal ein Handy mit 16 bekommen. Mhm. Was voll spät ist.
Auch crazy. Ich wollte, also am Anfang natürlich war immer so, du hast die Leute gesehen, wie sie alle ein Handy haben, aber irgendwie habe ich es am Anfang immer nicht bekommen und irgendwann habe ich mich dann selber so mehr oder weniger geweigert und gesagt so, nee, ich will keins, ich brauche keins.
Ja.
Weil ich halt jeden Tag, also ich muss dir vorstellen, ich komme von der Schule, meine Mutter hat eh noch gearbeitet zu dem Zeitpunkt, also ich habe mir dann irgendwie selber was zu essen gekocht, bin dann auf die Halfpipe gegangen, 4 Stunden, 5 Stunden lang einfach am Grinden und Saltos machen und so,
geil,
aufgeschürfte Knie nach Hause. Mhm. Und dann, keine Ahnung, war ich noch in irgendeinem Zirkuskurs, habe mal eine Zeit lang irgendwie Karate gemacht, habe mal Parkour gemacht.
Digga, was hast du eigentlich nicht gemacht,
also,
Bro?
Ich schwör's dir, also das ist wirklich crazy. Also so talentmäßig ist bei mir wirklich immer so, ich habe so lange etwas gelernt, bis ich so gefühlt der Beste so in meiner Freundesgruppe in diesem Bereich war.
Ach, krass.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, let's go, next one. Und dann war es halt immer so.
Also würdest du selber auch sagen, du bist ein krass kompetitiver Typ?
Auf jeden Fall. Aber ich versuche schon, die Leute mitzuziehen und halt so auf freundschaftliche Competition zu machen. Aber am besten lernst du wirklich. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der Turnhalle stehst und willst einen Backflip lernen und dein Kollege schafft den, dann dauert das genau 10 Minuten, bis du es auch hinkriegst. Weißt du, weil du dir einfach denkst, ich muss jetzt.
Ja,
scheiße, ich fliege auf die Fresse.
Check,
ich stehe wieder auf, ich mach's wieder, weil du kannst nicht nach Hause gehen. Der eine hat ihn gezogen, der andere nicht. Weißt du, das ist so ein Ding bei uns immer gewesen, dass man sich halt dann auch immer, klar, jeder hat so seine Gebiete, wo er dann besser ist als der andere, aber das tut einen dann so anfressen. Das kann nicht sein, dass er es jetzt hingekriegt hat.
Um auf diese Frage zurückzukommen, die ich ursprünglich stellen wollte, wenn du selber Kinder hättest, ab wann würdest du denen ein Handy geben?
Boah. Also, ich finde, das ist so sehr schwierig, weil die Zeiten haben sich halt verändert und jeder hat halt Handys und so, aber ich bin absolut kein Freund von diesen iPad-Kids und so. Also immer, wenn ich das irgendwo sehe bei Freunden und so, dass wir irgendwo quatschen und die Kinder sitzen mit dem iPad und so, dann denke ich mir immer, what the fuck, Digga. Also, es ist, glaube ich, die neue Generation ist einfach anders und ich will auch nicht, dass das Kind dann am Ende des Tages komplett hinterherhängt, weil das halt,
ist halt so wie Gefahr, so ein
Boomer, der einfach nicht weiß, was mache ich mit dem Handy. Aber ich finde es auch sehr gefährlich. Also mein Ziel wäre schon, das Kind irgendwie an die Technik ranzuführen, so bedacht aber halt eher zu motivieren, zu sagen, guck mal, hier gibt's die Halfpipe, da gibt's das Training. Und dass man halt einfach vielleicht auch einfach diese ganzen Sachen reinballert, dass du musst zum Parkour-Training, du musst zum Dance-Training, du musst zum, keine Ahnung, dass du halt alles ausprobierst, bis du das findest, was dich richtig packt, so, weißt du? Weil, wenn dich jetzt ein Sport so richtig packt, so vom Gefühl, oder halt auch Musik und so, also meine Familie ist sehr, sehr künstlerische Familie, die halt immer sich irgendwie so expressen wollen. Und wenn du das gefunden hast, was dir richtig taugt, dann willst du da auch hingehen, so, weißt du, ich meine? Also Voll. Ich glaube, es ist halt so ein Ding, wenn deine Eltern sagen, du machst jetzt Karate, du hast gar keinen Bock drauf, whack.
Oder geht es auch im größten Teil darum, irgendwie den gesunden Ausgleich zu finden, gerade mit Sport, das ist so extrem wichtig, dass Kinder Sport machen. Ich merke es mir selber, es ist auch wichtig, dass Erwachsene Sport machen, Freunde. Ich sehe es immer mit großer Sorge, wenn ich so, keine Ahnung, so die ganzen Kids mit iPads sehe. Ich sag mal, wie alt bist du jetzt? Weiß man nicht.
Weiß er nicht, aber scheiße.
Weiß man nicht.
Alles gut. Ich bin 30.
30?
Gerade 30 geworden.
Ey, du hast dich aber sehr gut gehalten, Rick, das muss ich sagen.
Danke.
Du hast dich fantastisch gehalten.
Ja, das ist halt auch so eine Sache, keine Ahnung. Ich werfe jetzt nicht.
94er Baujahr. Alter, krass.
Ich werfe das jetzt nicht so rum, weil ich mir immer denke, guck mal, ich mache echt relativ jungen Content.
Ja.
Und ich will jetzt nicht, dass die Leute sich denken, die Videos anschauen, oh mein Gott, der ist ja endalt, weil im Endeffekt mache ich diese ganzen Sachen, die ich mache, mache ich super gern. Also ich bin der Typ, der von der Klippe springt. Ich bin der Typ, der irgendwo rumhängt und rumbaumelt. Und ich lebe es immer noch. Ich lebe meine Kindheit aus.
Ich finde, der Punkt bei 30 ist, ich finde, 30 ist überhaupt nicht alt, weil ich habe mittlerweile auch in meinem Freundeskreis viele, die über 30 sind. So, die Zahl sieht einfach nur alt aus. So, aber die Leute sind ultra überhaupt alt. Nicht alt. So, mein Gott. Ich würde sagen, ab 40... Gut, so.
Ja.
Da bist du schon langsam in so einem Alter, wo du sagst, oh, okay, ja, alles klar, da kannst du so langsam dich in eine ältere Richtung begeben, aber mit 30 ist doch vollkommen im Rahmen, Alter.
Voll.
Nee, sag das jetzt mal so. Nee, aber
ich merk's selber. Alter, früher bin ich in Spagat gesprungen ohne Aufwärme, ja, so, weißt du, Doppelrückwärtshalte, solche Sachen, gar kein Stress. Und jetzt ist immer schon so, man denkt sich so,
Scheiße.
Die Zuschauer kommen auf der Straße, Rick, mach mal Backflip. So, ja, Bro,
machst du dann auch?
Erstmal auf. Ja, früher habe ich es immer gemacht, so am Anfang meiner Karriere, aber ich hatte auch einen Kreuzbandriss zwischendrin. Also,
oh shit.
Muss halt sagen, dieses Content-Ding ist wohl oder übel so das, was mir am meisten, also in die Quere gekommen ist, was mein Sport und so meine Favorite Activities angeht.
Bisschen ironisch eigentlich.
Es ist schlimm.
Sport-Content zu machen und dann, so dass dir das am meisten so in die
Aber ich glaube, das ist bei sehr vielen Leuten so. Also ich glaube jetzt maximal so Pamela Reif-Leute oder so, die halt ihre Workouts dann so on camera machen. So. Ich glaube, da bist du dann gezwungen, irgendwie aktiv zu bleiben. Aber ansonsten, bei mir ist es dann irgendwann immer mehr so gekommen, okay, ich gehe in die Turnhalle, habe ich schon ein Video für heute. Aha, dann erkläre ich doch jetzt mal, wie man Backflip macht oder was auch immer. Mhm. Anstatt selber zu trainieren, sage ich dann so, oh, Schritt 1, du machst so einen Backflip, Schritt 2, Schritt 3. Dann ist halt irgendwie 90% der Zeit von deinem Training schon vorbei und dann so, ah komm, lass mal jetzt noch eine doppelte Rückwärtshalte machen und so auf unaufgewärmt. Dann so, ah ja, ja, okay. Ja, ich pack's nach Hause, weißt du? Und das ist schlimm. Früher war es so, 3 Stunden durchtrainieren, gar keinen Stress. Und dann, weißt du, es war halt viel mehr so, du gehst hin für den Vibe, fürs Training und jetzt Voll. Ist halt immer so, yo, ich muss auf jeden Fall noch ein Video machen.
Ab wie vielen Jahren würdest du jungen Creatoren empfehlen oder so Leute oder Kids, die halt sagen, weil ich glaube, die Dynamik wird ja auch bestimmt oftmals schon untergekommen sein, gerade in Kontakt mit so Zuschauern, ich will selber TikTok machen oder selber Content Creator sein, beziehungsweise hatte ich mal die Situation, da kam eine Mutter auf der Gamescom zu mir und hat gesagt, ey, mein Sohn will unbedingt Streamer sein, der ist jetzt 14, so, ab wann, also, weil sie sich dann selber so, weil der wohl voll genervt hat damit. Und ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Wann soll der damit anfangen?
So schwierig
auch. Und ich war so, ey, ich sag, es tut mir so wahnsinnig leid, ich kann ihm die Frage nicht abnehmen. Das müssen sie selber entscheiden. Sie kennen ihren Sohn am besten.
Ja.
Ich persönlich bin großer Fan davon, so als Richtalter so 18 zu nehmen. Weil ich glaube, das ist so ein Alter, wo man so halbwegs settled ist, also ich habe mit 18 auch noch voll viel Scheiße gelabert.
Absolut.
So, aber das ist so ein Alter, wo man halbwegs settled ist und auch eventuell so ein dickeres Fell aufgebaut hat, weil das Internet auch, ist halt ein tougher Ort. Und wenn ich mir halt vorstelle, so ein, was sehr vermehrt auf TikTok so ist, was ich mit großer Sorge sehe, so, keine Ahnung, 13-jährige, 14-jährige Kids, die schweineviral gehen, so big, big viral. Und da gibt es ja große Beispiele auch aus den Staaten, die dann auf einmal vollkommen durchdrehen, weil sie damit nicht zurechtkommen.
Ja,
also ich meine, Beispiel, gut, das ist jetzt noch mal ein bisschen weiter voraus, aber Justin Bieber, so wie der medial ja auseinandergenommen wurde, wo man sich mal Gedanken machen muss, ey, Alter, wir reden hier von einem 16-jährigen Jungen und der wird von der Presse komplett auseinandergenommen, weil er mal da was gemacht hat, da irgendwie, keine Ahnung, weil er mit einem dicken Auto gefahren ist, keine Ahnung. So solche Sachen.
Das ist so.
Und das ist so verrückt, so, weil das ist immer der große Punkt, worüber ich mich immer ärgere, wenn ich so Talkshows sehe und so Politiker sagen, ey, die Jugend will nichts machen, die Jugend ist voll geworden oder die Jugend ist so und so verdorben oder missraten, was auch immer. Frage ich mich doch immer, ey, ihr beklagt gerade eine Jugend beziehungsweise eine Gruppe von Menschen oder eine Altersspanne von Menschen, wo ihr eigentlich die Entscheider gewesen seid, wie diese Generation wird. Hm. So, also die beklagen sich darüber, hey, warum sind denn unsere Kinder jetzt so?
Wollen jetzt sagen, ja, ich glaube, es war auch schon
ja, immer so. Ihr habt doch den Einfluss darauf. Genau, es war ja grundsätzlich schon immer so. Aber diese Logik macht für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn.
Voll.
So. Daher ist es
aber
so.
Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil, also man sieht ja so Beispiele wie, keine Ahnung, iShowSpeed und was auch immer, so Leute oder Mr. Beast oder so, die halt so aus dem Kinderzimmer dann ihre Passion so immer verfolgt haben und dann irgendwann läuft es bei denen geisteskrank. Wow. Und dann sind die halt einfach zumindest auf dem Screen, denkt man sich, okay, die sind happy mit dem, was sie jetzt erreicht haben und wie die halt gerade leben. Mhm. Aber ich persönlich, bei mir, ich bin sehr, sehr froh, dass es später kam, weil ich wirklich eben meine Kindheit ausleben konnte. Ich habe da nicht über irgendwelche Zahlen nachgedacht, wie performt jetzt ein Video, was auch immer. Weil der Mental Stress, der da mitkommt, das ist, glaube ich, so eine Sache, die sehr, sehr viele Leute von den Zuschauern einfach wahrscheinlich so runterreden, sich denken so, ja, ist doch der einfachste Job der Welt und so. Aber ich habe wirklich in der Zeit, wo ich angefangen habe mit TikTok, habe ich 4 bis 5 Videos am Tag hochgeladen. Mir
du gehst immer noch arschviel hoch, oder?
Immer noch arschviel hoch. Und du musst dir halt vorstellen, du hast kein Wochenende, keine Freetime, es fängt jetzt langsam an, dass ich mal sowas wie zum Beispiel Afrika mache. Yo, ich will unbedingt das Haus von meinem Dad sehen. Das ist einfach ein Traum. Und auch überhaupt mal dort zu sein so und auch irgendwie Teil der Familie und so zu treffen. Mhm. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, dafür muss ich mir Zeit gönnen. Oder an meinem 30. Geburtstag habe ich mir so einen Traum erfüllt, habe halt so meine Mutter und also Family and Friends eingeladen nach Kreta in so ein riesen Haus.
Geil.
Und komplett eskaliert. Und so, und diese ganzen Sachen nimmt man sich eigentlich sehr, sehr selten. Es sieht immer nur aus, yo, der ist gerade in L.A., yo, der ist gerade da und da. Aber du bist ja wirklich permanent immer am Videos drehen, Videos heraussuchen, keine Ahnung, hast dann Mitarbeiter und den ganzen Stuff. Und wenn du das halt in so jungem Alter hast, das ist wirklich, dein Tag wird dann bestimmt, je nachdem, wie dein Video läuft und so. Und das ist nicht gesund. Und dieses, bin ich jetzt gerade im Trend? Mögen mich die Leute gerade oder mögen sie mich nicht?
Ja.
Das kannst du halt alles viel besser abhaben, wenn du halt älter bist. Dann bist du so, yo, ist halt gerade eine Flaute, dann kommt schon wieder und so. Also selbst als ältere Person ist es sehr, sehr schwer.
Und ich finde, da sagst du was voll Interessantes, auch gerade mit diesem, was ist gerade im Trend, dieses Links und Rechts schauen. Hey, was machen die anderen? Und man will es nicht unbedingt wahrhaben, aber ich habe oft das Gefühl, auch wenn ich mich selber runterrede, man zieht immer so ein bisschen den Vergleich, gerade wenn man so krass Content-Creator sozialisiert ist. Also wenn man wenn das soziale Umfeld gefühlt nur aus Content-Creator besteht, und das passiert ja schnell in solchen Metropolen wie Köln oder wie du sagst Berlin, dass er einfach dein kompletter Kreis am Hasseln und du schaust, Digga, ich mache viel zu wenig.
Safe.
Hab aber selber schon das Gefühl, jetzt bin ich aber da so mittlerweile raus, weil ich mache ja vermehrt so Moderationssachen, auch für mal so irgendwie für SWR mal einen Job oder fahre dann dafür nach Berlin oder wir machen mit der Korne auch immer einen anderen Gast und reisen auch oftmals zu den Gästen hin, wo ich dann so merke, ey, ich darf diesen Vergleich einfach mal gar nicht anstellen, weil meine Homies sind alles Twitch-Streamer. So. Mhm. Aber die haben eine ganz andere Arbeitsdynamik. So, die machen sich auch ihre Gags natürlich, dass Kevin mal irgendwie sagt, ja, Henke, da musst du einen Podcast die Woche machen. Und es stimmt, es ist ein wahnsinnig privilegierter Beruf und ich mach mich jetzt nicht tot, aber allein dieses Rumgereise, das so merke ich so, das hat schon so eine Stressgrenze. Und ich weiß, dass ich nicht der belastbarste Typ bin. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was ich wahnsinnig unterschätzt habe, wenn man es von außen damals betrachtet. Ich weiß nicht, aus welcher Generation so Content-Konsumenten kommst. Hast du früher auch das so YouTube geschaut? Das ist
halt
auch wieder
so, genau so crazy. Ich hatte keinen Fernseher, okay? Mhm. Ich hatte Internetzugang halt auch dann nicht wirklich. Also wirklich, ich war eigentlich komplett abgeschottet, was das anging. Ich habe bei Freunden auf der Couch mal, keine Ahnung, MTV Cribs oder so mitgeguckt oder so.
Alter,
oder also ich habe schon diese ganzen Sachen gesehen, aber ich bin wirklich teilweise als Kind, also bin ich nach der Schule in den Saturn gegangen mit einer Packung Chips, habe ich an so einen Fernseher gesetzt, der halt einfach ausgestellt ist und einfach dort so geschaut, bis irgendwann ein Mitarbeiter kam und so, Bro, siehst nicht aus, als wenn du den Fernseher kaufen willst.
Machst du hier?
Dann bin ich einfach so wieder nach Hause gegangen, weil es halt einfach so eine Sache, gab's einfach nicht. Genauso mit so krassen, ausgefallenen Süßigkeiten und so ein Stuff. Meine Mutter hat halt die ganze Zeit irgendwelche Bio-Sachen gekauft und gesagt, du kriegst hier, keine Ahnung, eine Reiswaffel mit Schoko vielleicht. So. Aber okay. das ist es dann auch, weiß ich was. Und da wurde ich sehr, sehr crazy. Also meine Mutter ist halt sehr alternativ, so im Ganzen. Und ich bin mittlerweile so dankbar dafür, weil es halt einfach mir irgendwie so diese Zeit und Ruhe gegeben hat, eben so an meinen Talenten und an allen zu feilen. So, wenn ich durchgehend mir irgendwie Fastfood reingefetzt hätte und Netflix geschaut hätte, also oder halt Fernsehen damals so, dann wäre aus mir safe was anders geworden und dann wäre es wahrscheinlich auch nicht dieser Drive und dieser Hustle in mir so. Ja, und ich habe halt dann, als ich dann Internet und so hatte, habe ich halt wirklich eigentlich immer eher so in die Staaten geschaut und halt auch eher so diese Business-Leute und so verfolgt. Ich habe dann so Gary Vee und so ein Stuff angeschaut.
Alter,
oder,
okay, ja.
Oder ich habe auch so die Paul-Brüder und sowas einfach nur aus dem Business-Aspekt so verfolgt. Einfach immer auch eher so Podcasts und so von solchen Leuten oder von diesen ganzen Wein-Leuten und so. Wenn man sich gedacht hat, so crazy, jetzt verkaufen die da die ganze Zeit ihren Merch und so. Und so habe ich es halt eher gesehen. Oder ich habe so Sam Colder und solche Leute mit so Travel-Videos gesehen. Dann habe ich so mir selber eine Drohne gekauft, Kamera und so, und bin auf der ISPO-Messe zum Beispiel rumgelaufen und habe irgendwelche random Firmen angequatscht und gemeint, hey, gib mir einen Elektro-Longboard und ich mache ein Video darüber. Oder gib mir irgendwie Klamotten und ich fliege nach Mallorca und mache ein krasses Travel-Video und so. Obwohl ich gar keine Reichweite hatte, aber Überredungskunst hat dann funktioniert. Krass. Dann bin ich halt teilweise irgendwo in Urlaub und habe einfach dann die ganze Zeit irgendwelche Placements abgedreht für 0 Euro, einfach nur um die Klamotten zu bekommen und den geilen Urlaub zu haben. So.
Also du warst schon immer so ein, so eigentlich so eine kleine Business-Maus, ne?
Voll. Aber wie gesagt, halt dem geschuldet, dass ich halt wusste, okay, bei meiner Familie ist halt einfach, entweder du holst es dir halt selber oder du, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich kann zu meiner Mutter gehen und sagen, hey Mama, keine Ahnung, kaufen wir jetzt mal eine Konsole oder so.
Ja, check. Aber was war immer dein Hauptantrieb, das zu machen, was du machst? Es ist so eine Mischung aus mehreren Sachen.
Mehrere Sachen. Also auf der einen Seite so die Akademikerfamilie, so die Eltern, also von meiner Mutter, also die quasi die andere Seite, meine deutsche Familienseite so, sind halt alle eher so, yo, die waren auf der Uni, die haben alle ihren Dayjob, der halt, keine Ahnung, ob das jetzt verbeamtet oder was auch immer. Also es ist halt wirklich sehr stabil.
Ja.
Und da war es halt immer auf der Seite, genau. Und das war auch so der Opa und so. Und haben halt immer so gesagt, so, yo, was willst du denn mal machen? Und wie willst du denn dann mal dein Geld verdienen? Weil ich halt immer so, yo, ich verdiene hier mit meinen Shows richtig Geld und so. Und immer alle eher so, schon cool, aber was willst du denn mal beruflich werden und so. Und das war für mich immer voll dieses, ich muss es allen beweisen, ich verdiene mit meinem eigenen Talent, mit dem, was ich Bock habe, Geld. Ich habe gar keinen Bock, jetzt bei irgendjemandem am scheiß Schreibtisch zu sitzen und das zu machen, was mir gesagt wird. So. Und ich habe mir immer gedacht, egal, ob es im Marketingbereich oder eben diese eigenen Shows, Konzepte machen und so ist, so, ich werde irgendwie es hinkriegen, mein eigenes Stuff zu machen. Und deswegen habe ich eben auch ein Studium gesucht, was so diesen Marketing-Hintergrund hat, aber immer noch irgendwie Sport und so, dass ich mir sagen kann, das hat immer noch irgendwie was mit Kreativität oder körperlich zu tun und so, weil ich mir immer gedacht habe, ich werde den Scheiß eh nicht brauchen. So.
Yeah.
Und das war immer so der Ansporn. Auf der einen Seite, klar, die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist, die Familienseite, die auf Sicherheit gespielt hat und so, man wollte denen zeigen, hey, ich werde es irgendwann mal viel größer reißen als alle zusammen. Aber mit meinem eigenen Stuff. Und wenn ich es nicht mit meinem eigenen Stuff schaffe, dann werde ich für immer der broke Künstler sein. Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich mache das, wo ich Bock drauf habe.
Und das finde ich übertrieben wichtig, sich das auch irgendwie selber zu sagen. Oder auch irgendwie, ich finde diesen Drive zu haben, auch nochmal so geil. Weil das fühle ich bei mir genauso. Für mich war immer nur so, ja, es gibt nur Plan A. So, weil meine Eltern dann natürlich auch gesagt haben, als ich damals selbstständig gegangen bin mit dem ganzen Content-Creator-Ding, so, hey, willst du nicht noch ein bisschen Fuß in der Tür haben in dem Design-Ding? Und ich habe gesagt, ey, so, ja, klar, könnte ich und ist wahrscheinlich auch, wäre auch die smartere Entscheidung. Aber wenn ich jetzt Plan B mir immer noch offen halte, dann glaube ich, dann glaube ich zu wenig an Plan A. Ja. So. Und ich habe wirklich die Brechstange gemacht, okay, es muss funktionieren. Ich bin wirklich kein fleißiger Mensch. So, ich bin wirklich so, ey, ich mache das, was ich hinkriege, so, und wenn es mir auf den Sack geht, dann chill ich auch. Aber irgendwie habe ich trotzdem so meinen Weg geschafft. So, und da bin ich auch stolz drauf. Klar, ich bin nicht King of Currywurst, so, aber es ist so, es ist geil, wie es ist.
Geil,
ja. So, das ist trotzdem irgendwie so ein Weg entstanden und so eine Story entstanden. Und ich habe trotzdem irgendwie was gemacht, was respektabel ist. Und das ist immer erstmal der große Punkt, auf den man immer stolz sein kann. So. Ein Thema, worauf ich kommen wollte, du hast mal gestatet, dein großes Vorbild ist Will Smith.
Ja, bis dann diese...
bis die Schelle kam.
Die Schelle kam. Ich habe ihn Gott sei Dank davor noch getroffen.
Ja.
Man sagt ja eigentlich never meet your idols und so. Aber ich, als ich ihn getroffen habe, ich schwöre es dir, die Energie, die im Raum war, war crazy.
Ich finde, wenn man so krass bekannte Leute trifft, so oder so Prominente, so Stars, ich finde, man sieht denen oftmals an, dass sie so diese Aura haben.
Komplett.
Und ich kann nicht mal ausmachen, was es ist, so genau, oder welche... oder beziehungsweise welches Merkmal an den Personen, die jetzt so explizit so dieses Aura-Gefühl geben,
ja,
diesen Vibe geben. Aber du siehst sie so und denkst dir, boah, krass. Beispielsweise war ich letzte Woche mit Philo bei diesem Erkennst du den Song, das jetzt das erste Mal im Fernsehen gebracht haben von den World of Wohnzimmer-Jungs.
Okay.
Weiß nicht, ob du das kennst.
Kenn ich noch nicht, aber ich kenne die Jungs,
krass.
Aber ich kenne das
nicht. Ja, die haben so ein Format Erkennst du den Song, da spielen die halt immer so Songquizzes. Und da waren Felix Lobrecht, Shane Ochsenknecht, Nina Chuba und Nico Santos.
Mhm.
Und du hast bei den allen vier hast du so gesehen, Alter, ihr habt diese Aura. Das ist so crazy, das ist so. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Art und Weise ist, wie die Körperhaltung ist oder wie die rumlaufen oder wie die sich geben. Aber es hatte irgendwie sowas Besonderes. Wo es mir am krassesten aufgefallen ist, wo ich die mal gesehen habe, war bei den Kaulitz-Brüdern, also hier Tokyo Hotel.
Mhm.
Das ist auch so. Also die sind ultra nett und funny,
ja.
Aber miese Star-Aura. Mhm. Also richtig, richtig, richtig krass. Hast du dich auch mit Will Smith so unterhalten können? Wo
ja,
mal
ja
so
safe, aber es kam halt echt nicht so viel raus, muss ich sagen. Also
es
ich habe
so
es eigentlich selten.
Dann, ne?
Ja, ich habe es eigentlich selten. Also es ist schon so, wenn ich jetzt jemanden treffe und so, ich sag dann schon so, hey, keine Ahnung, ich feiere das, was du machst, keine Ahnung. Ich komme schon irgendwie, also ich kann schon mich dann noch artikulieren und so.
Ja,
es ist
klar.
Nicht so, dass ich mir dann denke, oh mein Gott, so. Mhm. Aber das war so das erste Mal und das einzige Mal, so dass es bei mir wirklich so, ich dachte mir so, yo, was soll ich ihm jetzt sagen, was sie nicht schon 200.000 Leute gesagt haben.
Mhm.
Und dann, keine Ahnung, redet man einfach so ein bisschen, aber im Endeffekt hat er eigentlich das meiste gesagt. So. Also da waren noch, Younes war noch mit dabei und dann war noch irgendwie ein Fußballspieler und so weiter. Also wir waren wirklich so eine super kleine Gruppe. Es war so ein Preview von seinem Tennisfilm in London.
Ach, hier über die Williams-Schwester.
Genau. Und da war es halt quasi so, unten war ein Riesenkino, wo einfach Preview für, also wie so eine krasse Premiere halt für viele Leute war. Und wir hatten halt so einen abgekapselten Raum, wo der halt einfach für so 5 bis 10 Minuten reingekommen ist.
Ja.
Und wir waren halt so 5, 6 Leute so. Und es war einfach crazy. Der kommt einfach rein, der ganze Raum einfach alle so, oh mein Gott. Und dann hat gefühlt nur er gelacht. Also klar, jeder hat irgendwie so ein bisschen versucht, so Smalltalk zu machen. Aber er hat einfach die ganze Zeit irgendwie rumgejoked, gelacht, was auch immer. Bis dann irgendein PA oder so gesagt hat, okay, es reicht jetzt, Leute, ciao, ciao, er muss gehen. Und dann Flieger und weg, woanders hin.
Das ist alles so krank. Könntest du dir so ein Leben vorstellen, dass es was so groß ist?
Also
ich finde
das
schon sehr entfremdend fast schon, oder?
Oft mir so auch so durch den Kopf gehen lassen, weil halt jetzt zum Beispiel mit Noel zum Beispiel, Noel ist auch aus München,
ja,
wie ich auch, und wir haben eigentlich ähnliche Zeit angefangen, eigentlich relativ gleich und haben früher sogar Videos immer so zusammengedreht, getroffen, keine Ahnung, er hat seinen Stuff gemacht, ich habe meinen Stuff gemacht. Und jetzt manchmal denke ich mir halt so, hätte ich jetzt meinen internationalen Kanal weitergemacht, dann hätte ich ähnliche Sachen machen können wie er wahrscheinlich.
Ja.
Dann hätte ich mit ihm die Welt bereisen können, was auch immer, auch irgendwo, keine Ahnung, so auf dem Level mitspielen können. Aber ich war mit Noel in Bali zum Beispiel und es war crazy. Ich konnte komplett entspannt, für mich war es so entspannt. Aber er wirklich, wir gehen zu einer Fähre, wo auch immer. Es bildet sich direkt eine Traube. So, jeder im Restaurant steht auf.
Das ist
so, oh mein Gott, das ist der Typ mit dem Afro. Und so vor allem, er macht ja dann auch eine Ansage. Er sagte so, yo, ich gehe jetzt als nächstes nach Indonesien oder so. Und dann schicken die Leute die Videos herum und alle wissen, er kommt. Also, das ist...
Das so ein Staatsbesuch.
Ja, das ist crazy. Also, und in dem Fall habe ich mir echt oft überlegt, so, ich glaube, ich finde es geil, dass man einfach ein Land hat, wo man weiß, okay, wenn du da rumläufst, dann musst du halt aufpassen, da weißt du, du kannst in jeder Ecke erkannt werden, die Leute kommen auf dich zu, was cool ist. Und ich bin auch jemand, ich fühle das. Also ich finde es richtig cool, so ein direktes Feedback zu bekommen. So, finden die Leute es gerade geil, finden sie es nicht geil? Was finden die geil und so? Da einfach direkte Meinungen zu bekommen, finde ich richtig cool. Aber ich finde es halt auch richtig cool, einfach nach Bali zu gehen und einfach mal komplett abzuschalten.
Einfach nur Rick zu sein.
Ja, oder einfach irgendwie verrückten Stuff zu machen, wo ich einfach weiß, keine Ahnung, das landet jetzt nicht morgen auf TikTok so.
Ich finde diesen Gedanken, ich weiß nicht, ob du das fühlst, ultra komisch auch, wie beispielsweise dann Noel, das er in dem Falle hat, in ein Land zu kommen, in dem man beispielsweise noch nie war, wozu man gar keinen Bezug hat und die Leute kennen einen schon von vornherein. Ja. Das muss doch ultra weird sein.
Das ist crazy. Das ist so crazy. Aber ich glaube, da muss auch der Typ dafür sein. Ich glaube, so Noel zum Beispiel oder auch eine Freundin von mir, die Jamie und so, die sind halt schon so, dass die halt dann auch in, also diesen Respekt für diese Culture auch mitzubringen ein bisschen, dass sie halt auch quasi schon so die ersten paar Wörter und sowas, um sich dann dort zu verständigen und zu lernen und so, weißt du, ist dann halt so, keine Ahnung, die sagen halt dann schon direkt, hallo, danke, was geht und sowas, können die dann schon gefühlt auf der Sprache, so, wo ich mir denke, yo, wenn ich jetzt heute in Indien bin, morgen in Brasilien, was auch immer, dann ich würde das so durcheinander bringen, ich habe keine Ahnung, ich bin da komplett der Falsche, so, weißt du, ich meine, also ich bin da wirklich sehr happy drüber und ich glaube halt, wenn man Deutschland dribbelt und gut spielt, dann kann das so erfolgreich sein und so am Ende gut laufen, dass es sich überhaupt nicht lohnt, diesen International Fame zu haben. So. Auf der anderen Seite ist das natürlich, also kommt immer darauf an, was man machen will.
Man muss aber auch sagen, der deutsche Markt ist ja in diesem ganzen Internet-Game so mit einer der stärksten.
Voll.
So, der ist ja riesengroß, gerade auf TikTok übel krass gegangen. Aber jetzt auch beispielsweise in meinem Hauptmedium, was Podcasts angeht, so Deutschland ist eine krasse Podcast-Station. Ich glaube, nach dem englischen Markt, ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich meine gehört zu haben, dass der deutsche Markt sogar direkt der zweitstärkste ist. Crazy. Und das ist verrückt. Ich meine, es ist nicht mal unter den Top 10 Weltsprachen, meine ich, bin mir nicht sicher. Ja, müssen wir fact-checken im Zweifel. Was sind die meistgesprochenen Sprachen auf der Welt? Ist Deutschland dann in den Top 10? Guck mal bitte nach. wir müssen mal bei Funk immer so nehmen, bei Fact-Check. Wenn ich einfach irgendwas behaupte, ist immer schlecht. Folgendes. Du hast auch vor kurzem ein Video hochgeladen mit Mr. Beast. Hm. Mr. Beast war in Deutschland und ihr habt so einen ganzen Supermarkt leer gekauft. What the fuck? Und die Endsumme war dann eine 500.000.
Ja.
Jetzt hast du aber auch ein Video dazu auf deinem Channel hochgeladen. Und man möchte eigentlich denken, das Best-Performance Videos, aber es hat in dem Fall 60.000 Klicks, was jetzt natürlich nicht wenig ist, so ist klar. Aber hast du dir mehr erhofft aus so einer Call-Up mit Mr. Beast, weil man sich denkt, eigentlich Mr. Beast ist ja, der ist ja too big to fail. So. Mhm.
Also,
wie kannst du dir das erklären?
Also man muss erstmal dazu sagen, dass das ein, wobei muss man eigentlich nicht sagen.
Mhm.
Oder egal. Also das Ding ist, bei Mr. V's Video hatte ich die ganze Zeit die Befürchtung, dass es so laufen wird.
Ja.
Weil es halt eben ein Video ist, wo ich reingehe ohne Planung und so. Also ich bin da angekommen, ich wusste nicht, was passiert. Ich war die ganze Zeit im Dunkeln gelassen. Also es war halt so, yo, wann treffe ich ihn? Wie viel Zeit haben wir, was passiert und so. Und im Endeffekt war das ja so wie so ein Behind-the-Scenes-Vlog von seinem Video.
Mhm.
Und normalerweise in meinen Videos ist es ja wirklich so, ich achte darauf, dass die Retention-Kurve und so nirgends irgendwo einbrechen kann und so, weil halt einfach immer klar ist, was sind die Regeln, was wird passieren und so weiter. Und dass du es halt einfach so entertaining wie möglich machen kannst. Da fließt halt sehr, sehr viel Zeit und Arbeit irgendwie so in diese Konzepte rein. Und in dem Fall ist es halt wie so ein Zweitkanal-Vlog gewesen. Einfach
check,
so,
okay.
Hey Leute, ich bin jetzt hier, da ist jetzt Mr. Beast. Und dann redet er auf Englisch plötzlich und dann sagst du, ja, was machen wir denn jetzt? Ah ja, okay, wir kaufen jetzt diesen Supermarkt leer. Und dann versuche ich da irgendwelche Challenges einzubauen, wo ich mit Fabi rumrenne und wir irgendwelche Items scannen und so. Aber du hast nicht diesen krass roten Faden. Und wenn die Leute halt dann gesehen haben, wow, der hat den wirklich getroffen. Aha, aber ich weiß jetzt nicht, um was geht's jetzt in dem Video so richtig.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen, dass es halt einfach dann von der Watchtime im Vergleich zu meinen anderen Videos halt wesentlich schlechter ist.
Oder fast schon, ist es dann in dem Fall fast schon ein bisschen überfordernd für die Viewer, weil dann einfach ihr versucht, möglichst viel reinzubringen.
Ja.
Aber
die es hatte Leute einfach gar einfach keine Struktur auch. So. Es war einfach so random. Es war einfach der absolute Fiebertraum dieser Tag. Mhm. Also, und genau so ist es auch im Video dann passiert. Also, ich finde es super interessant und es haben auch viele andere Creator ein Video dazu gemacht und ich glaube, bei den meisten war es eher Unterperformer.
Ja.
Bei den Leuten, wo es besser funktioniert hat, war zum Beispiel, ich baue einen Mini-Supermarkt für Mr. Beast oder
ja.
so. Weißt du, wenn du halt so ein Konzept drüber setzt. Aber voll. Dadurch, dass ich nicht wusste und mir die ganze Zeit nicht gesagt wurde, so um was es jetzt geht, weil bei mir war es halt ein dedicated Video auch.
Mhm.
Und da wusste ich die ganze Zeit nicht, was wird jetzt passieren. So. Und deswegen habe ich jetzt auch keinen Supermarkt für ihn vorbereitet oder irgendwas, weil ich wusste nicht mal, sehe ich den jetzt eine Minute, sehe ich den 10 Minuten und es war dann plötzlich so, ich habe den ganzen Tag vor mir gehabt, so, aber es waren halt noch 10, 20 andere Creator, die halt alle Content raus haben wollten.
Ja.
Heißt, ihn dann wirklich hinzubekommen und zu sagen, hey, mach mal das und das. Also ich hatte so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, das könnte jetzt richtig viral gehen. Ich habe ihm mal zum Beispiel seine eigene Schokolade mit Wasabi drauf gegeben.
Das habe ich gesehen, ja. Das hab ich gesehen.
So zum Beispiel. Aber es waren halt einfach so Lucky Shots, wo man sich gedacht hat, hey, ich nehme jetzt einfach alles mit, was ich hier bekomme.
Also, du musst ja übel viel mit so spontanen Ideen einfach arbeiten. Ne? Ja.
Weil du wusstest einfach nicht, was mache ich jetzt mit dem?
Ja,
und dann am Ende habe ich halt auch noch das perfekte Thumbnail mit ihm bekommen, wo ich in diesen Wagen reingepackt habe. Ich dachte mir, das muss doch irgendwie klappen.
Mhm.
Aber ja, scheinbar schwierig. Also ich glaube, die Klickrate war auch gut.
Ja.
Aber wie gesagt, dieser Watchtime und dieses ganze Randomness-Thema war dann wieder nicht so gut im Verhältnis zu den anderen Videos. Und das ist halt dann Longtime. Vielleicht läuft es noch irgendwie, aber
das hat es ein bisschen einfach zerschossen.
Ja.
Ja.
Aber das ist auch insgesamt, es ist so, ich finde, es ist so schwierig aktuell, so komplett zu wissen, was funktioniert, was nicht bei mir, weil eben halt dieses eine, ich will mich weiterentwickeln, kommt rein.
Mhm.
Also es gibt so Sachen, ich weiß, es wird funktionieren, wenn ich sage, 24 Stunden über Nacht in der Horrorclown Suite oder im Hotel oder was auch immer und es passiert die ganze Zeit, pam, pam, pam und weißt du, ich meine sowas. Weiß ich, ja. Das wird funktionieren. Aber ich habe halt jetzt ein paar Versuche auch gewagt, sowas wie, ich will Wakeboard-Pro werden in 24 Stunden und so. Und solche Sachen performen halt tendenziell einfach viel schlechter, weil es halt einfach viel weniger dieses emotional-Ding ist. Mhm. Es ist viel weniger so sexual. Es ist all Themen, die halt so dich im jungen Alter so interessieren, die sind halt dann da raus. Und ich bin wirklich die ganze Zeit am Schauen, dass ich den Backflip mit dem Wakeboard lerne. Und am Ende lerne ich den auch so. Aber die Leute denken sich halt einfach, ja, nice, Bro, fresh.
Ja.
Aber es ist nicht so, oh mein Gott, ich muss das jetzt klicken, weil schafft er jetzt wirklich einen Backflip oder nicht?
Ja.
So, es ist viel krasserer Hook, so, wird er sie jetzt küssen oder so. Weißt du, ich meine, es ist halt so, du musst halt,
ja,
das ist so, das, was mich so ein bisschen nervt, weil ich mir manchmal denke, ey, ich habe hier einen Red Bull-Athleten und ich habe wirklich in 2-3 Stunden einen Backflip gelernt. So, what the fuck, Digga, das muss doch viral gehen.
Ja, aber es ist halt für dich selbst halt am krassesten und die Leute. Ja. Wollen die Leute da irgendwie dann so einen eigenen, so irgendwas, was für sie selbst so satisfying ist?
Ja,
ich glaube, das ist der große Punkt auch oftmals bei diesen ganzen,
ja, TikTok-Ding. Und es muss, oder? Auch, also ich glaube auch sehr, sehr oft ist halt auch so, dass es noch relatable sein muss. Wenn du immer der Typ bist, der alles in 5 Minuten lernt, so, ist halt auch immer so ein bisschen, glaube ich, schwierig. Also, wenn ich jetzt von einer geisteskranken Klippe springe, was auch immer, und der Zuschauer würde das nicht machen, dann ist es halt, glaube ich, so weniger viral, wie als wenn ich jetzt die Journey zu etwas hinbeschreibe, was der dann auch zu Hause nachmachen kann. Weißt du, was ich meine? Oder sowas wie eine Spinne auf dem Arm nehmen oder irgendwie solche Sachen. Weißt du, was ich meine?
Voll.
Ist dann eher so relatable, oh mein Gott, ich habe auch voll die Spinnenangst, versus, Junge, ich würde niemals von der Klippe mit 25 Meter springen.
Was sind noch Pläne für die Zukunft, wo du denkst, boah, Alter, das will ich noch unbedingt gemacht haben oder contentmäßig umgesetzt haben?
Boah, also eine Sache, da weiß ich halt auch noch nicht, wie ich es verpacken soll, weil es halt auch wieder, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Ding, jeder denkt sich das voll geil, aber es wird nicht performen, so.
Mhm.
Ich will unbedingt meinen Fallschirmschein machen, meine Lizenz und ich will das dann halt aber auch.
Ach, dann alleine auch raus?
Komplett alleine. Und weißt du, deswegen diese Zeit, wo ich halt damals so Social Media so krass konsumiert habe, so Sam Colder, Jay Alvarez und so, diese Leute, die halt einfach so mit einem fucking Heißluftballon hochsteigen und dann einfach mit irgendwelchen Plüschtieren rausspringen oder so, weißt du, ich meine, ist so ein geiler Vibe. Und ich habe auch Kumpels, die ihre Fallschirmlizenz schon haben. Und das Geilste wäre einfach zu sagen, hey, man fliegt nach Bali, wo auch immer, oder irgendwo hin, wo es einfach wunderschön ist und man springt einfach raus. Wie geil wär's?
Das ist schon geil an sich, ja. Ich glaube für mich nicht. Digga, ich schwöre,
no fear.
Für mich, gibt es nichts Schlimmeres als dieser Gedanke, von sehr weit oben irgendwo runterzufallen.
Aber ich glaube,
ich muss es sowieso irgendwie mal machen.
Schlimmer ist Bungee Jumping, glaube ich.
Bungee Jumping ist das Allerschlimmste.
Ja, und vor allem, wenn du selber losspringen musst. Und, so.
Alter,
und ich, keine Ahnung, ich habe schon an verschiedensten Orten gemacht, sowas wie in Thailand und sowas. Wow.
Ja, okay, das ist crazy. Aber du hast richtig Bungee Jumping alles schon gemacht.
Ja, ja. Alter. Ich habe auch Fallschirm gesprungen, habe ich jetzt auch schon zwei, aber halt immer nur tandemmäßig.
Was würdest du sagen, ist das Verrückteste, mit Abstand das Verrückteste und fast schon gefährlich, was du gemacht hast?
Oh, Digga, ich habe mir schon so oft vorgenommen, mir da eine Sache einfallen zu lassen, weil es halt einfach so viele gibt und für jeden ist irgendwie was anderes verrückt. So,
ja.
Keine Ahnung, ich war mit Fabi in der Box eingesperrt, hatte so eine Spinne so im Gesicht, dann bin ich von sicherlich 25 Meter im Auerbach runtergesprungen, Klippe oder... Wie gesagt, Bungee-Jumping in verschiedensten Ländern, wo man sich so denkt, what the fuck?
Ja, ob da die Sicherheitsmaßnahmen... Nein, ja. Halt, ich glaube, also, Thailand hat keinen TÜV. So,
ja, so genau, also es gibt halt so ein paar Sachen, wo man als normaler Zuschauer sich wahrscheinlich denken würde, what the fuck? Was halt letztens eben war, ich habe halt Theresa dazu gezwungen, den Fallschirmsprung zu machen. Und ich habe ihr halt erzählt, hey, Fallschirmspringen ist nicht so schlimm wie Bungee. Mhm. Und es fühlt sich eher so an, als wenn du auf der Wolke liegst und so. Mhm, du merkst nicht das Fallen so krass. Aber an dem Tag, ich hör's ja, es war...
War es für sie dann auch Fallen oder so?
Das war das Schlimmste. Für mich selber, weil ich habe ja einen Fallschirmsprung schon gemacht. Der war nicht so schlimm.
Ja.
Der zweite, den wir jetzt dann gemeinsam gemacht haben, war bei Regenwetter in Holland irgendwo. Mhm. Wir sind durch eine Regenwolke geflogen. Es hat sich angefühlt wie 1000 Nadeln im Gesicht.
Alter.
Ich war so bam, 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 bam. Und ich bin vor ihr gesprungen. Hab halt so die Erfahrung schon gemacht und ich hab mir gedacht, die fliegt jetzt gleich da, genau da auch durch. Mhm. Ich schwör's dir, da mein Herz war so, ich dachte mir so, oh mein Gott.
Gab's einen Anschiss im Nachhinein oder?
Die kam runter, hatte so einen Heulkrampf und währenddessen aber auch gleichzeitig so, oh mein Gott. Ich hab die ganze Zeit so Fragen gestellt, so, und wie war's? Bla, bla, bla. Und sie so, die konnte gar nicht an.
aber
im Nachhinein, also sie war super stolz, hat jedem dieses Video geschickt und so. Also ich glaube, im Nachhinein war's geil, aber als sie runtergekommen ist, sie konnte einfach, also, ich war erstaunt, dass sie nie irgendwie so halb in Ohnmacht gefallen ist, weil die war wirklich, die war nicht mehr ansprechbar so richtig.
Alter, ach du Scheiße.
Ah, es war wirklich crazy. Also Regenwetter kann ich nicht empfehlen. Also das würde ich auch wahrscheinlich nicht mehr ohne Helm machen. Also wenn du jetzt selber einen Helm hast und du kannst ihn zumachen, dann ist glaube ich egal.
Dann ist geil, ja.
Aber so, ich hatte halt so eine Brille und also alles.
Diese typische Plastikbrille mit dem Reband dran und dann.
Sah so scheiße aus. Und dann, weißt du, danach fahren wir im Auto und sie sagt so, ich habe hier voll die Schmerzen, so meinen Kehlkopf und so, alles voll angeschaut. Und ich so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert, was ist los? Und dann denken wir so drüber nach, so, sie ist hier die ganze Zeit so geflogen und die ganze Zeit diese Nadeln gefühlt so. Alter. Und es hat einfach alles angeschwollen, auch so bei meine Lippen und alles. Du hast so richtig gemerkt, so, oh shit. Und der Typ, der hinter mir war, hatte natürlich ganz entspannt seinen Helm an und so.
Ja, klar, der hat sein Ding gemacht. Aber das ist so Business as usual. Einfach, ja, ich spiele jetzt runter. Wieder irgendeine Person vor mir geschnallt. Easy going, kein Problem.
Ganz crazy, ganz crazy.
Frage, ich sehe hier etwas über das 9:16 Haus. Hm. Was genau war das?
Also, ich bin erstmal... Noch einmal zu dem Thema davor, so man muss alles auf eine Karte setzen, was auch immer, wenn man irgendwas ernst meint, da muss man durchziehen. Ich bin einfach mit meinen letzten Ersparnissen quasi so aus München raus, hab gefragt, hey Alex, hast du Bock mitzukommen? Ich habe den nur durch Content und so kennengelernt und dann sind wir einfach nach Berlin und haben einfach irgendwie versucht, da klarzukommen und eine Wohnung zu finden, was auch immer. Irgendwann dann haben wir halt das Flyhaus gefunden.
Yeah.
Das war halt eine so eine 160 Quadratmeter Dachgeschosswohnung so. Und da haben wir dann zu viert gewohnt und so und haben halt jeden Tag Content gegrindet. Und das war halt so unser Branding. Wir waren das Flyhaus und es war halt aus jeder Perspektive von jedem 3 bis 4 Videos Minimum am Tag.
Verrückt.
Und wir waren halt gefühlt in allen Videos drin und es hat halt geisteskrank funktioniert.
Yeah.
Und dann irgendwann hatte meine Agentur damals eben so gesagt, yo, wir würden jetzt dieses Haus in Ibiza machen. Hast du da Bock drauf?
Mhm.
Und da habe ich gemeint, yo, ich gehe da nur hin, wenn eben die anderen alle auch mitkommen. Und weil es macht für mich keinen Sinn, die quasi in Berlin zu lassen und dann allein da einzuziehen.
Aber Ibiza war dann geplant für ein halbes Jahr auch?
Genau, es war erstmal für ein halbes Jahr geplant und das war halt dann so mit insgesamt 7 oder 9 Creatern insgesamt.
Alter.
Und das war halt so eine 7-Millionen-Euro-Villa oder so, geisteskrank riesig. Jeden Tag bist du aufgewacht mit der krankesten View und allem. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich hätte es nicht nochmal gemacht.
Nee?
Nee.
Ja, hast du ja auch gestatet, weil es wohl echt stressig war, ne? Ihr habt so viel gemacht.
Es war halt so, du musst dir vorstellen, wir haben 13 Videos oder so am Tag für den Hauskanal gedreht. Alle 7 oder 9 zusammen immer. Wir mussten uns die Ideen selbst überlegen zu dem Zeitpunkt. Wir haben alles geplant, so von Videos bis Upload, den ganzen Stuff irgendwie selber gemacht, alles.
Ja.
Für den Hauskanal. Musst dir vorstellen,
einfach nur für einen,
wie schwer ist es, Creator auf einen Fleck zu bekommen? So, endschwierig. Und jeden Tag alle aus den Zimmern so zu bringen und dann treffen die sich alle da und jeder stellt irgendwie seine Ideen vor und dann musst du belegen, jeder will irgendwie seinen Einwand reinwerfen und dann drehst du den ganzen Tag so, nur für den Hauskanal. Und
aber hattet ihr keine Off-Days oder so?
Nicht wirklich. Also es gab halt dann schon irgendwann so, ja, okay.
Wäre ich nie mitgegangen.
Also, aber du musst dir vorstellen, du hast ja dann auch noch deinen eigenen Content. Ja. Heißt, ich habe eigentlich immer, wenn wir mit den Hausvideos fertig waren, die ganze Zeit nur noch an meinem Content gearbeitet und wir sind halt quasi nie ans Meer gekommen. Wir sind nie, haben wir irgendwie den Lifestyle dort genossen, sondern es war wirklich nur Idee, aha, wie setzen wir es um?
Goldener Content-Käfig.
Ja, es war die ganze Zeit Tag. Und das halt dann so ein halbes Jahr. Es war, alle haben Burnout da drin bekommen. Und Digga, es waren halt auch noch Leute dabei, die halt sowieso Mental-Problemchen hatten und so. Von vornherein, wo man das aber auch wusste und so. Es war halt so einfach crazy.
Aber warum hat die Agentur, die das vorgeschlagen hat, nicht von vornherein gesagt, ey, wir sehen, ihr burnt alle so ein bisschen ab. Wir fahren mal ein bisschen runter mit dem Content. Das ist okay.
Ich glaube, das Problem war halt, dass die das jetzt auch zum ersten Mal gemacht haben. Ich glaube, die haben danach halt auch noch mal weitere Staffeln gemacht, wo sie sicherlich Sachen optimiert haben und wo die Teilnehmer teilweise wahrscheinlich auch eine chilligere Zeit hatten, mit Sicherheit.
Aber kann man nicht in diesem Zeitraum von den 6 Monaten nachadjustieren, dass du sagst, so,
okay, das schwierige Problem ist halt, es wurden Zahlen an Kunden verkauft. Und du sagst so, yo, wir tun die größten Influencer mit dem größten Hype zusammen. Da waren ja auch internationale Creator dabei, wo ich halt wieder sage, macht gar keinen Sinn, Deutsche und Internationale zusammenzutun. Das war damals einfach so, mir wurde gesagt, es ist ein deutsches Haus. Und dann plötzlich war es aber ein gemischtes Haus. Und dann war es plötzlich ein internationales Haus gefühlt. Und wir konnten alle miteinander gar nicht so wirklich den Content machen, sondern nur für den Hauskanal. Und dann hat jeder seinen Stuff selber gemacht. Hat einfach überhaupt nicht überlappt. Und es war auch nicht so, dass wir jetzt da irgendwie Abonnenten rausgezogen haben oder so, wo die gesagt haben, yo, es wird so und so eine krasse Reichweitensteigerung für dich geben. Du wirst so und so viel Presse und den ganzen Stuff. Und es war halt einfach underwhelming in dem Fall.
Ja.
Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur einen Kanal aufgebaut, der nicht uns gehört hat quasi in dem Fall. Und das war halt einfach sehr unsatisfying.
Aber gab es genug Kohle da wenigstens für?
Ja, man will sich natürlich jetzt nicht beschweren und so, aber es ist, es steht nicht in Relation. Und ich persönlich selber hätte, also wie gesagt, verdient man selber, wenn man sich auf seinen Kanal konzentriert, mehr Geld, als wenn man das macht.
Verstehe, oder man eigene Deals halt macht und so.
Genau,
ne?
Also das war wirklich, keine Ahnung, war halt eben Dinge verkauft und dann mussten diese Videos halt auch gemacht werden. Und weißt du, wenn dann vielleicht die Views nicht da sind, dann muss halt quasi supplementiert werden, noch durch mehr Videos und so.
Voll.
Und dann wurden halt immer mehr so Brandpartner auch da reingepackt, wo du halt gedacht hast, so, yo, jetzt musst du das und das essen während des Videos und dann muss das da stehen und so. Es war halt dann einfach, what the fuck, Alter. Jeder wollte diese Videos einfach nur durchbekommen.
Ja.
Und das hat halt sich dann auch auf die Laune ausgewirkt und so. Aber halt einfach.
Aber ist halt auch an einem gewissen Punkt dann auch kaum noch authentisch. So.
Ja. Also.
Es war wirklich eine Bad Decision, ein großes Learning.
Ja, voll. Und vor allem, ich habe halt zu dem Zeitpunkt wir haben wirklich den krankesten Hype aus unserer WG quasi in dieses Hausprojekt gesteckt. Wir haben quasi gesagt, wir lösen unsere WG auf, mehr oder weniger. Und dann hat halt der Hauskanal so in den ersten 2, 3, 4 Tagen so fast 400.000 Abonnenten oder so gehabt.
Alter.
Irgendwie sowas. Und alle wollten wissen, was passiert bei uns jetzt. Und dann war es halt, okay, wir sind jetzt in diesem Haus mit allen, haben das halt quasi aufgebaut und dann sind wir halt gegangen und dieser Kanal ging halt irgendwie weiter mit anderen Gesichtern, was halt auch erstmal weird war für alle. Und dann war halt so, yo, super viele Kommentare die ganze Zeit, wo sind die, was? Und Aber uns, wir haben dann halt nicht wieder diese Energy gefunden, um zu sagen, wir machen jetzt unseren Hauskanal wieder richtig groß.
Ach, sondern scheiße.
Wir haben dann quasi unseren getrashed für dieses Projekt, ohne dass es uns was gebracht hat. Und dann sind wir halt wieder zurückgekommen, waren halt so komplett burnt out, dachten uns so, gar keinen Bock mehr, 4-5 Videos am Tag jetzt zu grinden wie davor, weil du hast halt alles gegeben und alle Energie aus deinem Kopf rausgesaugt. Und da war es halt auch der Punkt, wo wir dann irgendwie so nach einem halben Jahr oder so gesagt haben, so hey, wir haben jetzt lang genug zusammen gewohnt. Also wir haben halt 3 Jahre davor zusammen gewohnt ungefähr und dann kam diese Ibiza-Geschichte und so. Und dann war es halt einfach so, einfach die Luft raus. Jeder wollte einfach mal ein bisschen frei sein und seine eigenen Sachen machen. Weißt du, in der WG war es so, ich hatte 3 Türen in meinem Zimmer. Also konntest von 3 Seiten reinkommen und es war nie abgesperrt.
Scheiße.
Und es war immer so, yo Rick, lass mal ein Video drehen. Yo, weißt du, rund um die Uhr so. Und teilweise nachts haben wir es auch gemacht, weil wenn Placement abgedreht werden muss, muss abgedreht werden oder was auch immer. Es war dann halt so, jeder, die Policy war eigentlich, du bist bei allem dabei, dann bin ich auch bei allem dabei.
Und aber eben, halt also für mich wäre das viel zu überfordernd gewesen, glaube ich.
Ja, wir haben da auch wirklich, also
Habt ihr euch mal so in die Haare, dass ihr gesagt habt, Alter, abfuck, also hast du so Streitmomente?
Wirklich sagen, da bin ich so krass glücklich. Wir haben halt wirklich so diese Dynamik gehabt, Alex und Lucy und Theresa und ich. Und wir haben halt dann quasi, oft haben halt einfach die Mädchen so untereinander gequatscht, dann haben die Jungs untereinander gequatscht, dann haben der Jungs und Mädchen, weißt du, das hat dann immer so, wir haben es irgendwie immer hingekriegt, dass wir keinen Streit hatten.
Ja.
Es war halt dann immer so, das fuckt ab, bla bla, dann hat der mit dem geredet, der es mit dem besser kommunizieren kann. Und wir sind einfach immer noch absolut krankes Team. Also auch jetzt, wo es 2 Wohnungen sind, man kann sich immer auf die anderen verlassen, auch jetzt, wo ich Modebrand und alles habe, die sind mit in die Türkei geflogen und so, sind einfach Tag und Nacht mit dabei und auch mit dem Kopf dabei, weil wir einfach wissen, hey, wenn ich dem einen helfe, der hilft dem anderen. Und wir sind halt einfach wie Family jetzt so. Ist einfach voll geil immer noch.
Aber ihr seid jetzt alle in Köln?
Genau, alle sind in Köln.
Seit wann seid ihr in Köln?
1,5 Jahre jetzt so.
Wie, ist es besser als Berlin oder, also welche Stadt
gefällt dir
mehr? Also
ich hab's erhofft, aber ich muss halt sagen, keine Ahnung, ich finde halt die Innenstadt in Köln und wir wohnen halt in der Innenstadt, ist halt sehr, also ich sehe halt Junkies vor meiner Haustür die ganze Zeit und es ist so vom Mental Health-Punkt so, denke ich mir, war es schon in Berlin nice, da gehst du mal raus, spazieren, läufst am See rum und so. Wir haben so da in Charlottenburg gewohnt.
Charlottenburg ist aber auch wirklich
angenehmer.
Noch mit, also mit einem der schöneren Viertel so in Berlin.
Aber und, Berlin war mir einfach zu fett. Und auch die ganze Zeit permanent Events und dann immer irgendwie eine Stunde dahin fahren, um einen Kaffee mit jemandem zu trinken und dann wieder zurückfahren, hat mich einfach nicht gebockt. Und ich dachte mir halt, ich komme hierher, da ist eine Community, kannst du greifen, chillst du plötzlich die ganze Zeit mit den ganzen Leuten, die hier YouTube so Fulltime machen und lernst du voll viel von Production und allem und ich bin den ganzen Tag nur zu Hause.
Könntest du dir vorstellen, nochmal irgendwie woanders hinzugehen oder ins Ausland zu gehen oder sowas?
100%.
Was wäre so... Sagen wir ein Land, was dich krass interessieren würde, wo du wohnen wollen würdest.
Was ich gerade immer mal wieder überlegt habe, das ist aber halt nur so ein Hirngespinst, ist tatsächlich Mallorca.
Ja.
Weil ich mir denke, es ist so nah an Deutschland, da bin ich so nah an der Community dran und kann immer noch auf Events gehen und immer noch Fan-Treffen machen und was auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich halt diese Wärme, ich habe trotzdem Klippen, wo ich runterspringen kann. Ich kann irgendwie Tag und Nacht dort irgendwie Paddle spielen bei jedem Wetter und kann was auch immer machen, mich mit Freunden treffen und einfach. Auch für mich ist immer diese Content-Thematik auch noch so, wenn ich jetzt ein großes Haus hätte mit Pool und allem, könnte ich halt dort einfach Trampolinlandschaften bauen und Sachen, wo ich einfach wirklich wieder jeden Tag Sport mache, aber es auch noch Content bringt so.
Yeah.
Und jetzt ist halt gerade so, du sitzt in der Großstadt in deiner Wohnung, egal wie groß die Wohnung ist, in Berlin hatte ich ein Trampolin in meinem Zimmer. Das war krass. Trampolin ins Bett rein, konntest komplett ausrasten, weil wir halt Dachgeschoss hatten, wir hatten eine richtig hohe Decke. Und dann konnte ich halt immer so Bechertürme stapeln und dann drüber springen. Aber jetzt finde erstmal so ein Apartment, wo du dich ausleben kannst. Weißt
ja,
ich
klar.
Halt. Und da denkt man sich schon immer so, yo, wenn man jetzt irgendwie so ein Haus oder irgendwas hätte, wo man einfach ausrasten kann. So Real Life Guys finde ich ultra krass, dass sie
Junge,
da rumschöpfen.
Auch geile Typen irgendwie. Ja, voll.
Und wenn man irgendwie sowas hinbekommen könnte, wo man halt irgendwie so ein Projekt hat, wo man einfach Gas geben kann, es aber irgendwie auch die Sonne scheint, weil das ist auch eine Sache, die zieht mich hier schon echt runter, Alter. Jetzt nach Afrika 33 Grad, direkt merke ich so, mein Hals, auch meine Stimme ist so ein bisschen. Das ist tough.
Was passiert dieses Jahr noch? Jetzt geht es langsam Richtung Ende, oder? Nimmst du dir über das Weihnachtszeit so ein bisschen frei?
Halt oder wahrscheinlich so 2-3 Tage Family wahrscheinlich.
Ja.
So. Und dann.
Direkt
back,
weiter?
Back to the grind.
Alter, das ist krass.
Deswegen, ich habe mir gehofft, ich komme nach Köln und lerne einfach, wie macht man das so mit Production und Off-Days und Auslagern und so. Aber bei mir ist wirklich so, umso mehr Mitarbeiter und Leute dazukommen, umso mehr Stress habe ich irgendwie.
Ja, also, es ist halt aber dann anderer Stress. Halt,
ja,
ne?
es wird irgendwie nicht weniger.
Aber du sagst kein Mitarbeiter, wie viele hast du denn? Also,
ja, leider musste ich den einen wieder gehen lassen, weil es halt einfach, keine Ahnung, festangestellt nicht funktioniert hat.
Ja.
Ich habe jetzt aktuell gerade eine Personal Assistant festangestellt. Mhm. Dann habe ich mehrere Cutter, auf die ich gerade ausgewichen bin, seitdem ich nicht mehr den festangestellten
Cutter. So freelance-mäßig, die du dann mal so projektweise reinholst.
Da arbeite ich gerade mit drei verschiedenen Cuttern, also die halt aber auch alle verschiedene Expertengebiete haben. Und dann gibt es halt noch Thumbnail-Designer und Kameramänner und was auch immer. Also es gibt halt sehr viele Freelancer, mit denen man arbeitet. Und dadurch, dass es halt so loose ist, ist halt auch immer sehr unverbindlich. Und dann musst du halt immer wieder anfangen, hast du überhaupt Zeit zu dem Zeitpunkt, wie sieht's aus und so. Es ist halt gerade sehr schwierig, aber ich würde sagen, ich arbeite wahrscheinlich so mit 6-7 Leuten zusammen, so, aber relativ loose. Mhm. Und halt eine festangestellte Personal Assistant. Und ich hatte eben genau einen festangestellten Cutter noch.
Wäre das ein Ziel so, dass man mehr Richtung eigene Produktionsfirma geht? Oder war jetzt diese erste Erfahrung mit einem festangestellten Cutter eher so abschreckend für dich?
Also ich glaube, es kommt auf die Person drauf an. Bei ihm war es halt so, er war halt selber so eher der Unstrukturierte und so weiter. Mhm. Und der halt, ja, musste es so halt gucken, dass er halt wirklich seine Sachen so auf dem Schirm hat und es dann auch abarbeitet. Und dann wurde es halt eher schwieriger.
Mhm.
Aber ich glaube, langfristig ist es das, wo ich hin will.
Ja.
Ja.
Was ist das große Traumprojekt, wo Rick jetzt langfristig drauf hinarbeitet? Sei es ein eigener Film oder eine Dokumentation oder was?
Also ich habe jetzt gerade meine erste Serie so begonnen.
Ja, genau,
das ist
die
halt
Serie.
So, genau, das ist halt jetzt so dieses Ding, ich will eigentlich gerne so größere Serien machen.
Na,
halt,
geil.
Wo die Leute einfach drauf hinfiebern und wo es halt weitergeht. Das ist cool.
Wäre so ein Sprung ins Fernsehen für dich interessant?
An sich schon. Muss halt irgendwie passen.
So. Ja.
Also an sich bin ich nicht abgeneigt. Ich habe richtig Bock eigentlich. Aber muss halt cool sein. Ich habe jetzt bisher halt immer nur so Togo und solche Sachen. Also war ich mal.
Digga, dabei. Du warst bei Kika Live auch, habe ich gesehen.
Ja,
ne?
Früher. Da war ich, glaube ich, so wahrscheinlich 14 oder jünger.
Was geht bei Kika Live? Was war das für ein Ding?
Bro, ich muss einmal ganz dringend aufs Klo machen.
Dann mach kurz Pause, mach kurz Pause.
Ich erzähl's dir sofort.
Hopp, 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 hopp. So, alles leer? Alles super?
Yes, ja. Junge, ich weiß nicht, ich sag's gerade die ganze Zeit schon so. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber es war gerade schon,
okay.
Eisenbahn.
Kika Live.
Richtig.
Du hast mich, was ist bei Kika Live passiert? Du bist da in irgendeinem Finale gelandet. Da ging es aber, glaube ich,
Alter,
um so
wie, was hast du Show-artist
Sachen. Kinderzirkus mit Tricks und Tricks oder ein Kika Live.
Genau. Also ich habe halt wirklich damals eben diese Artistensache richtig ernst genommen. Und ich hatte dann damals eine Gruppe von drei Jungs, waren wir. Wir hießen Master of Disaster. Da kenne ich den Namen noch.
Das ist ja ein richtig geiler Name.
Und ja, wir haben halt wirklich alles gemacht. So Varieté-Shows und alles mögliche. Ging dann so los und da waren wir halt noch sehr, sehr jung und noch sehr, sehr unerfahren und da haben unsere Trainer halt dann irgendwann gesagt, hey, ihr seid echt auf einem krassen Level, ihr seid jetzt nicht mehr Kinderzirkus und sowas, sondern ihr könnt da schon eine geile Show machen. So
dieser Kika-Zirkus.
Und da haben die gemeint, hey, wir melden euch da mal an und wir so, ja, wir rocken das Ding. Dann sind wir da hingegangen und ich weiß nicht, wir sind dann, ja, ich glaube, zweiter oder dritter Platz geworden oder sowas und aber dort, es war halt auch wieder so ein Key-Moment, da habe ich dann meinen ersten Akrobatik-Trainer kennengelernt. Also der hat quasi mit seiner Crew dort angetreten, mit so Akrobaten.
Wait, war das der, den hattest du auch letztens in TikTok, yeah, der Bro, der da auch, den du hast zu seinem Klamotten, von deinem Klamottenshop auch mitgebracht hast.
Das ist crazy, also David ist so, ist einfach ein herzensguter Mensch, Mann. Er ist wirklich, er ist quasi ein Profi-Artist aus Kenia, der war auf der Artistenschule dort und hat dann so Shows in Las Vegas und überall gemacht und so.
Boah.
Und der hat dann irgendwie Willy Bogner kennengelernt, also der Bogner.
Ja, 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 klar.
Und der ist ja auch sehr, sehr krass in diesem Extremsport und allem möglichen.
Ja.
Und irgendwie ist er halt quasi mit ihm nach Deutschland und so. Also hat dann halt auch bei Bogner gearbeitet. Und hat dann halt angefangen, so Kinder zu trainieren und so. Und halt, da ist halt mit seinen Kindern die er trainiert hat, eben dort zum Kika Live-Ding gegangen. Und ich fand das so cool, dass sie so Flickflacks können, so Nacken-Kip, Kip-Up und so ein Stuff. Ich dachte mir so Backflip, krank. Und ich habe gesagt, hey, ich will das jetzt lernen. Und ich habe zu der Zeit halt schon so Parcours und so Stuff gemacht draußen, wo ich halt einfach so mich auf eine Steinmauer gestellt habe und gesagt, ich mache jetzt den Backflip runter. Und hab's dann auch irgendwie geschafft immer. Aber es war halt ohne Technik. Und durch ihn habe ich dann halt wirklich nochmal so meine Technik, Flickflacks und alles richtig perfektionieren können, Handstände und so. Und er war halt dann auch immer echt so wie so ein zweiter Dad, so weißt du ja auch so.
So ein Mentor.
Also ich hatte so eigentlich zwei Mentoren. Es gab noch einen anderen, der eher so in diesem Jonglieren und Diablo und was auch immer Bereich ist. Shoutouts gehen raus, Michi. Und dann gibt es eben noch den David, der halt so eher in diese Akrobatik, tough, dad-mäßig, so du stehst jetzt 3 Minuten an der Wand im Handstand, Alter. So, einfach geiler Typ.
Geil. Aber ich finde, solche Personen sind immer irgendwie wichtig zu haben, oder? So einfach so Key Persons. Pass auf, eine letzte Sache, die mich jetzt so interessiert. Ich habe hier aufgeschrieben, auf Snapchat hast du gegenwärtig 359.000 Follower. Snapchat, eine Plattform, die mir noch ferner liegt als
Bro, ich bin
TikTok. Was ist das Ding auf Snapchat? Ist das doch, das ist Snapchat doch ein großes Ding?
Ja, safe. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich persönlich bin da sehr, sehr selten unterwegs, aber so eine gewisse Altersdemografik, die schicken sich alles auf Snap die ganze Zeit.
Ehrlich?
Egal, wo die sind, die machen so, oh, hier, guck mal, ich trinke das Wasser gerade, schicken direkt. Und das ist halt es gibt da schon einige User so.
Ich habe nur mal mitbekommen durch, warte, wer hatte das erzählt? Ich glaube, Willi war das, also Niklas Wilson.
Ja, die gehen richtig ab mit ihren
Stories. Der hat so, ich muss eine Snapchat-Story machen. Ich dachte, ja, was ist eine Snapchat-Story? Ja. Aber kaum noch Gedanken drüber gehört, er hat nur gemeint, so, ja, ist ultra lukrativ, weil die jetzt ein eigenes Affiliate-System haben.
Aber ich habe das auch eine Zeit lang komplett gegrindet, so mit den 100 Stories am Tag oder was auch immer, was man damals so macht. Aber da bin ich jetzt so ein bisschen raus. Es gibt halt 3 verschiedene Möglichkeiten, bei Snap Cash zu verdienen. Mhm. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt irgendwie reingehen wollen, aber du kannst halt verschiedene Sachen machen. Ich habe eine Snap-Show, wo ich quasi so die Longform-Videos quasi so neu aufarbeite und das kannst du mit dem Podcast safe machen.
Ja.
Ich bloß nehme die, glaube ich, nicht aktuell keinen mehr bei dem Showprogramm oder so, weil das
ist ja ich darf ja mit dem Funkformat ich kein Geld verdienen.
Scheiße.
Daher,
mein
alles
Beileid,
gut.
Mein Beileid an der Stelle. Und dann gibt es natürlich noch die Shows, die du monetarisieren kannst. Und dann war es halt damals so, dass auch Spotlights, das sind halt quasi die TikToks. Die
ach so, so wie so, wie so eine Startseite oder wie?
Genau, ist halt auch so, als du ein Feed in scrollen kannst, wo auch Kurzvideos sind. Gibt's auch.
Ah, okay.
Also du kannst halt alles dort machen und ich verwerte halt meinen Content echt überall, wo man es halt machen kann.
Ja.
Wie gesagt, ich bin ja auch dann plötzlich irgendwo auf LinkedIn gelandet und so. Ist halt alles halt irgendwie.
Das ist helles
Mal. Und das ist halt das, was es halt auch so kompliziert für mich macht, dass ich irgendwie, wenn ich ein Potenzial entdecke, es dann halt auch ausschöpfen will.
Mhm.
Und dadurch habe ich halt wirklich gefühlt keine Zeit. Ich gehe später als alle in meinem Umfeld ins Bett und ich stehe früher auf als alle in meinem Umfeld. So, das ist so dieses, ich kann es nicht liegen lassen dann. Ich kann es dann nicht machen. Ich bin ein richtiger ADHS-Typ. Ich stehe dann da, mache mir meinen Kaffee in der Früh und dann ziehe ich einfach durch. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht das Produktivste durchziehen, aber ich bin eigentlich durchgehend den ganzen Tag locked in.
Aber hast du noch nie so, oder gibst nicht mal irgendwo so Sorgeerscheinungen, dass du sagst, so, boah, Alter, ich weiß nicht, wie lange ich das noch so in dem
Person durchhalte? Safe. Aber es ist so ein Widerspruch, aber es ist teilweise so eine Motivation, es ist, wo ich mir denke, jetzt bist du gerade an dem Punkt, jetzt musst du halt alles rausholen, weil wer weiß, was passiert. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer wieder der Punkt, wo man sich so denkt, yo, man muss aktiv Pausen einplanen, damit man nicht an dem Punkt, aber es ist, wenn du dann halt weißt, okay, yo, ich lade dafür keine Videos hoch im Dezember, dann
im Dezember check ich.
Ist halt so, man denkt sich dann immer, yo, ich habe ja auch Mitarbeiter, ich habe ja auch dies und das und ich bleib ja nicht stehen.
Yeah.
Und du willst dann auch, dass der Cutter dann auch was zum Schneiden hat, wenn du sagst, du machst jetzt Urlaub. Und dann kommst du aber nicht zum Urlaub, weil du halt nichts zum Schneiden hast, dann musst du halt da bleiben und so und organisieren, weißt du, ich meine? Und das ist halt so dieses Ding, man baut sich halt immer mehr dieses Ding auf, wo man halt echt überall irgendwie sein will. Und dann gibt's halt immer irgendwas, was gerade vernachlässigt wird. Und deswegen hast du eigentlich dann auch nie frei.
Rick, wir fahren mal in Urlaub, Junge.
Wir machen mal irgendwann Urlaub. Sehr gerne.
Bruder, pass auf, wir machen zum Ende hin, jeder Folge machen wir immer das Corner-Buch, weißt du ja. Das Freundebuch für alle, die in der Corner waren.
Mhm.
So, und das gehen wir jetzt durch.
Okay.
Also, Name Rick. Also, hast du einen Zweitnamen?
Nein.
Ist Rick dein richtiger Vorname? Also, komplett, oder ist das so eine Kurzform für Patrick oder sowas?
Das ist wirklich mein Vorname.
Geil. Ricky.
Rick.
Rick. Ist auch so ein Action-Name.
Ja.
Tricks mit Rick.
Tricks mit Rick. Ich höre es jetzt echt immer so, wenn ich draußen Leute sehe. Und dann manchmal sind sie so, yo, ist er das? Ist er das? Und früher habe ich so Spaß, weil ich so, Tricks mit Rick, was geht ab? Und die, also, oh mein Gott, die ganzen alle drehen die Ohren, also oh mein Gott, das ist ja wirklich.
Hey, das ist das Moin Leute Trimax für die TikTok-Generation. Ich sag's dir. Hammergeil. Was haben wir noch hier? Wann hast du Geburtstag?
26. Juli 94.
Das ist Löwe.
Nee. Richtig.
Ja, doch, ja. Löwe. 94er Baujahr, ja, 2 Jahre älter als ich. Krass.
Sack.
Bist aber in München geboren, ne?
Genau. München. Also ich bin in München aufgewachsen, Dachau-Krankenhaus.
Dachau-Krankenhaus. Mhm. Mingo, kennt man alles. Was ist deine Lieblingsbeleidigung?
Boah, du...
Du darfst alles sagen.
Ich dachte, Funk, darf man?
Ja, klar. Okay. Ja, Funk, aber Henk ist
keine Ahnung, ich sag eigentlich.
Du bist nicht so eine Schimpfmaus, ne?
Überhaupt nicht. Hm? Keine Ahnung, wahrscheinlich sag ich. Ich sag wahrscheinlich echt, ich bin sogar, glaube ich.
Also du machst doch nicht den Eindruck. Nee, wenn du nicht willst, dann musst du nicht. Kannst du einfach Scheiße sagen. Okay. Scheiße ist dein Lieblingsschimpfwort.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, kacke. So, Bruder, was hier manchmal für Sachen gesagt werden, das glaubst du gar nicht.
Ey, ich kann es mir vorstellen, aber ich bin da wirklich der Falsche, also vielleicht fällt mir auch irgendwas ein.
Okay. Was ist ein geheimes Talent, von dem keiner weiß? Ich glaube, du hast schon legit fast alle deine Talente ausgepackt schon, ne?
Ja, es gibt sehr viele Sachen, die sind halt aber so nerdig, dass du halt keine Ahnung hast.
Was ist so richtig nerdig?
Zum Beispiel Devilstick vielleicht.
Was ist denn Devilstick?
Du hast so 2 Stäbe und dazwischen ist noch so ein Stab und dann kannst du tak, tak, tak.
Ah, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Das habe ich schon mal gesehen.
Also, was diese Zirkussache angeht, habe ich alles, glaube ich, schon mal gemacht.
Okay. Was ist davon das Schwerste zu lernen? Was würdest du sagen?
Boah, es kommt halt immer das Level drauf an. Also, weißt du, es gibt halt so Sachen, die sind beim Einstieg sehr schwer. Zum Beispiel Roussü, das ist halt so ein Ring, der ist aus Metall. Ja. Also es ist halt sehr, sehr schwer.
Aber nicht wie Röhnrad.
Doch, wie Röhnrad, aber nur mit einem Ring. Es ist wie so ein Penny, den du anschnippst und du stehst aber so drin.
Alter!
Und drehst dich so und das ist halt super crazy, das zu lernen, dass du da kontrolliert Kreise machen kannst.
Aber
und
das dann, hast du auch schon gemacht?
Ja, natürlich. Das habe ich sogar schon auf dem YouTube-Festival gemacht.
Digga.
Mit einem LED-Leuchtring. Aber es ist auf jeden Fall, das ist eine Sache, die liebe ich absolut. Das war auch so eins meiner Steckenpferde, so um bei Shows einfach ein bisschen unique zu sein, aber halt sehr, sehr schwer, so einfach mal zu sagen, ich mach das jetzt mal kurz. Mhm. So, da lernst du schneller einfach 3 Bälle jonglieren. So. Mhm. Aber wenn du jetzt bei 7 Bälle sein willst, dann ist das halt wieder schwieriger, als halt den Ring zu lernen. Weißt du?
Alter, du musst mir irgendwann mal treffen und dann musst du mir irgendwas Cooles beibringen.
Hey, gerne.
Wir machen, jonglieren ist doch geil, wenn man so kann. Ich will jonglieren.
Ich will
Backflip
sehen von dir.
Ja, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren.
Ich weiß nicht, auf dem Trampolin sehe ich schon kommen.
Nächste Frage. Was sind komische Angewohnheiten, die du hast? Hast du irgendwie so Marotten, du sagst, ey, Mann, das ist schon weird?
Boah, Digga. Komische Angewohnheiten. Ja, ich bin halt einfach nur krank hibbelig, Digga. Ich mache halt überall in jeder Sekunde irgendwo, stehe ich im Handstand oder hab mein Bein irgendwo da oben oder so, weißt du, halt, so einer bin ich halt, so, weißt du, der am Flughafen wartet, aber in so einer Dehnposition, wo irgendwie mein Bein da oben ist und sich jeder denkt, was ist mit dem? Und in dem Moment, das juckt dann halt auch einfach nicht, sondern ich mach's halt einfach.
Okay, also du hängst einfach in komischen Positionen am Flughafen rum.
Ja.
Okay. Sehen wir so. Was findest du richtig scheiße?
Bro, ich hätte mich darum mal ein bisschen vorbereiten sollen. Was finde ich richtig scheiße?
Es kann alles sein. Es kann aus jeglichen Bereichen sein.
Krieg auf der Welt finde ich scheiße.
Das ist eine gute Antwort. Was magst du hingegen richtig gerne?
Frieden. Nein, Spaß. was mag ich richtig gerne? Wenn man selbstbestimmt durchs Leben gehen kann und das machen kann, wo man Bock drauf hat.
Sehr gut. So, dann haben wir noch die Frage, was ist dein aktueller Lieblingssong? Hast du einen? Ein Kracher? Wo du sagen würdest, ey, wenn ich jetzt mir die Kopfhörer aufsetze, das ist der erste Song, auf den ich jetzt Bock hätte.
Oh mein Gott. Oh Gott.
Wenn du willst, kannst du auch schnell nachgucken. Tja. Okay. Machst du Quick Spotify oder so?
Junge, das ist so unangenehm jetzt. Ich weiß nicht, warte.
Jetzt kommt so irgendwas krass Überraschendes. Mein aktueller Lieblingssong, ich bin gerade wieder hängen geblieben auf diesen alten, auf diesen ersten The Weeknd Releases, die halt so sein Durchbruch waren. Can't Feel My Face ist gerade mein großer Hit. Weiß nicht, ich hab's gestern random in so einer Song Rotation gehabt, saß im Auto und heute Morgen dachte ich mir, Siri, spiel Can't Feel My Face von The Weeknd. Und dann hat sie irgendwas von A$AP Rocky gespielt, dann habe ich nochmal gesagt, Can't Feel My Face. Und dann hat sie es verstanden. Hat sie es abgespielt.
Also nein, jetzt nicht! Ich würde jetzt mal einfach On One Tonight sagen von Gunner. Aber.
Okay.
Bei mir ist immer so.
Nein! Siri, stopp! Sei leise!
The Weeknd, die. Die Schlafzimmer-Playlist.
Also, ja, die Schlafzimmer.
Bei mir ist es halt echt irgendwie so, keine Ahnung. Entweder ist es so US-Rap und solche Sachen, so in diesem Hip-Hop-Bereich. Oder halt so Deutsch-Rap einfach irgendwie asozial.
Oder Vater. Halt, was? Die Musik von deinem Vater.
Ja, oder die Musik von meinem Vater. Aber ich muss sagen, ich fühle die Musik von meinem Vater am meisten, wenn es live ist. Also, das ist wirklich, bei ihm ist es so crazy. Ich finde, es macht so einen krassen Unterschied. Also, ich war halt auf diversen Konzerten in meiner Kindheit bei ihm und es war immer, der hat immer so mindestens zwei Tänzerinnen da und selber rastet er komplett aus mit irgendwelchen verrückten Farben. Er hat auch noch seine Dreadlocks und so. Geil. Fängt er an so zu dancen. Es ist wirklich Junge. Und auch, was da halt, die Live-Musik ist einfach geil. Das ist aber die auch, Leute viben alle.
Das ist aber auch so geil handgemachte Musik, die einfach Bock macht so live. Ja. Also so, ich finde, Reggae ist ja auch einfach so ein Gefühl, was rübergeht. So, das ist nochmal live ganz anderes Ding. Deswegen, ich muss mal mehr auf so Reggae-Konzerte gehen.
Bro, ist das wirklich. Ich glaube, so auch jetzt diese ganze Afro-Szene, die halt so krass kommt und so.
Total.
Das sind so Sachen, wo du das Gefühl hast, da sind die Musiker, also die geben da halt einfach anders Gas. So.
Das ist eine andere Passion auch.
Das ist so ein Vibe und so. Ja, voll. Nimm dich mit, wenn du jetzt, also bin ich teilweise sehr, sehr underwhelmed, wenn ich jetzt irgendwie so jemanden so im Deutsch-Rap-Bereich oder was auch immer halt so höre und ich mir denke, geil, freue ich mich mal auf ein Konzert so. Und ja, dann versuchst du irgendwie Lyrics zu verstehen oder irgendwas. Du, einfach ultra kranker Bass und so und du stehst da und denkst dir, ich kann da gerade nicht so richtig mitweisen.
Das ist sowieso bei Musik, die sehr Black Culture geprägt ist, hast du immer so voll klare Rhythmen und das ist irgendwie, das finde ich auch immer geil. So, also ich bin so übelster Reggae-Fan, so ich liebe lieb vieles, was aus den aus Afrika kommt. So ist immer geile Sounds dabei. Und ich schaue auch mal, was ich mal mache, und das empfehle ich jedem, das ist meine Empfehlung. Schaut mal bei sowas wie Spotify oder Apple Music oder was auch immer ihr, wo auch immer ihr Musik hört, so Play oder so Top-Listen aus anderen Ländern durch. So, und auch so viel so aus afrikanischen Ländern, das ist so, die haben so wilden Shit, weil sie da bei den Viral geht, da hole ich so voll viel Musik raus. Daher, das ist meine Empfehlung. Jetzt brauche ich aber auch die große Rick Assass Weisheit in deine Kamera rein. Was würdest du den Leuten jetzt so spontan mitgeben? Was wäre dein großer Live-Tipp?
Ja, es ist halt alles immer so platt und so plump. So.
Ja, aber es darf auch nicht mal platt und plump sein.
Vertrau auf deine Talente, mach das, worauf du Bock hast und scheiß drauf, was die anderen alle sagen. Am Ende kommst du victorious raus und machst dein Ding.
Geil.
Aber
geil.
Natürlich nur, wenn du halt auch wirklich die Passion für deine Talente hast. Wenn das jetzt einfach, wenn du dir denkst, okay, der macht YouTube, ich kann das auch, dann lass lieber.
Ja.
Dann lass lieber.
Es ist Real Talk. Real Talk aus der Corner. Freunde, wir sind fertig mit der Folge. Ich bedanke mich vielmals, Rick. Es war sehr, sehr schön mit dir.
Geil, danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Frère. Wirklich?
Ja, wirklich.
Sehr, das ist wichtig. Sag das deinen Freunden auch. Die müssen auch alle rumkommen. Noch. Freunde, wenn ihr den Podcast hören wollt, könnt ihr das auf etwaigen Podcast-Plattformen tun. Als auch schauen auf Spotify in den ARD, ZDF-Mediatheken. Als auch auf YouTube. Wir sind auch auf YouTube. Deswegen abonniert mal den YouTube-Kanal. Da ist mir ein bisschen zu wenig los von den Abonnenten her, Freunde. Ihr schaut immer alle rein. Das ist auch fein und gut. Aber ihr abonniert mir zu wenig. Deswegen Mal einen Abo-Knopf
drücken.
Heute
gönnt mal ein Abo.
Und mal einen Daumen hoch und schreibt mal einen Kommentar. Aber am besten was Nettes, weil ich lese nicht so gerne negative Kommentare.
Du musst Kommentar-Shoutouts machen, du musst die Leute erwähnen. Du musst Fragen stellen in der Folge, damit
Freunde,
kommt, stell irgendeine Frage.
Was ist eure Schuhgröße? Schreibt's mir rein. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Corners. Bis dahin, macht's gut. Euer Henkmann. Tschüss, Koski. Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung. Was halt für mich und junge Leute so wichtig ist?
Hier ist der Funk-Podcast.
Hi, hier ist Was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.